So, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Anhörung und zur 98. Sitzung damit des Rechtsausschusses in dieser Legislaturperiode. Und ich darf begrüßen die zahlreichen Abgeordneten, vor allem aber auch die Sachverständigen, die uns heute beraten werden. Ich begrüße die Vertreter des Justizministeriums und wir haben auch Zuhörer und Zuhörerinnen auf der Tribüne zu dieser öffentlichen Anhörung, die auch im Livestream schon übertragen wird und hinter in der Mediathek auch zu finden sein wird. Worum geht es heute? Gegenstand der heutigen Sitzung ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Anpassung der Mindeststrafen des Paragraphen 184b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des Strafgesetzbuchs. Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. So ist da die Überschrift. Und das hat folgenden Hintergrund. Zum 1. Juli 2021 wurde der Tatbestand der Verbreitung des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vom 16. Juni 2021 grundlegend neu gefasst. Alle Taten, die unter Paragraph 184b fallen, Absatz 1, Satz 1 und Absatz 3, sind damit Verbrechen im Sinne des Paragraphen 12 StGB und es sind keine minderschweren Fälle geregelt. Die Heraufstufung zum Verbrechen hat zudem zur Folge, dass die Strafverfolgungsbehörden Verfahren, die solche Straftaten zum Gegenstand haben, nicht mehr nach den Paragraphen 153 und 153a StPO einstellen oder durch Strafbefehl nach Paragraphen 407 fortfolgende StPO erledigen können. Und dazu bekommen wir Rückmeldungen aus der Praxis und die schildert auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung. Diese haben gezeigt, dass dies bei Verfahren, die einen Tatverdacht am unteren Rand der Strafwürdigkeit zum Gegenstand hätten, dazu führt, dass eine tat- und schuldangemessene Reaktion nicht mehr in jedem Einzelfall gewährleistet sei, sondern dass man übers Ziel hinausgeschossen hat. Um das verkürzt zu sagen, die Verhältnismäßigkeit der Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe sei insbesondere dann fraglich, wenn die beschuldigte Person offensichtlich nicht aus eigenem sexuellen Interesse an kinderpornografischen Inhalten gehandelt hat, sondern vielleicht sogar im Gegenteil um eine weitere Tat nach § 184b StGB, insbesondere eine weitere Verbreitung oder ein öffentliches Zugänglichmachen solchen Materials zu beenden, zu verhindern oder aufzuklären. Und die Einstufung als Vergehen, also weniger gravierend, sei ferner dringend erforderlich, um den großen Anteil jugendlicher Täter und Täterinnen angemessen und mit der gebotenen Flexibilität auch bestrafen zu können, darauf eingehen zu können. Auch hier handeln die Personen häufig nicht, um sich durch kinderpornografisches Material sexuell zu erregen, sondern aus einem für den jugendlichen Entwicklungsstand typischen Antrieb wie Unbedarftheit, Neugier, Abenteuerlust oder Imponierstreben. Trotzdem ist es natürlich gravierend. Die verhältnismäßige Ausgestaltung der Mindeststrafe sei zudem im Fall des Paragraphen 184b Absatz 3 zur Sicherstellung einer tat- und schuldangemessenen Reaktion im Einzelfall erforderlich, zum Beispiel wenn der Inhalt sogar ungewollt in den Besitz der Empfängerin oder des Empfängers gelangt sei. Solche Fälle hat uns die Praxis alle gezeigt. Und deshalb sind wir hier als Gesetzgeber aufgerufen, den Handlungsbedarf zu prüfen und darauf zu reagieren. Noch einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge, also bei Ihnen, Herr Becker. Sie haben jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Die Uhr läuft oben auf dem Bildschirm. Daran schließt sich an die erste Fragerunde. Die Kollegen können also nach einem System, komplizierten System, was die Kollegen aber kennen und was ich jetzt nicht erläutere, Ihnen Fragen stellen. Und danach gibt es eine Antwortrunde, die würde in alphabetisch umgekehrter Reihenfolge beginnen. Also bei Ihnen, Frau Wegner. Weitere Antwortrunden dann wieder so rum und andersrum. Ja? Wechselt also jedes Mal. Die Kollegen werden gebeten, frühzeitig anzuzeigen, wenn sie Fragen stellen wollen. Und dann noch der Hinweis, die Anhörung ist öffentlich. Wie gesagt, Mediathek des Bundestages wird, da wird sie abrufbar sein. Es wird ein Wortprotokoll aufgrund der Tonaufzeichnung erstellt. Wir freuen uns über das Interesse der Zuhörer, aber bitten von Beifalls- oder Missfallensbekundungen abzusehen. Das wäre nicht gestattet. Das sind meine einleitenden Worte. Wir können jetzt starten. Herr Becker, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung. Die Deutsche Kinderhilfe hatte sich eingangs eigentlich überall in der Gesellschaft der Kritiker befunden. Und beinahe hätten wir uns der ganz allgemein vorgetragenen Forderung oder dem Vorschlag des Bundesjustizministeriums angeschlossen und gesagt, ja, es ist in der Tat einiges im Argen und man hätte das etwas flexibler vielleicht berücksichtigen mögen. Aber je länger und je tiefer wir uns mit der Materie befassten, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch im europäischen Recht, bemerken wir hier einige Widersprüche. Und zwar haben wir festgestellt, dass es eine EU-Richtlinie gab, schon länger, der Deutschland bislang nicht entsprochen hatte, in dem nämlich festgelegt worden war, dass Kinderpornografie, unter anderem Kinderpornografie, schwere Straftaten darstellt. Und Deutschland hat dem erst im Jahr 2021 entsprochen, mit der Anhebung des Deliktes von einer sogenannten minderschweren Straftat, einem Vergehen, zu einem Verbrechen. Und nun, 3 Jahre hinterher, kommt Deutschland an und sagt, na, so haben wir es ja eigentlich nicht gemeint, es ist doch wieder minderschwer, zumindest was irgendwo kritische Fälle angeht, auf die wir flexibel reagieren wollen. Das passt so nicht zusammen und Deutschland schert aus dem europäischen Kontext hier aus. Ich weiß auch nicht, wie möglicherweise die Europäische Kommission reagieren wird, aber das soll nicht unsere Angelegenheit sein. Aber wir haben dann weitergeschaut und stellten fest, es gibt im Strafgesetzbuch etliche Tatbestände, Verbrechenstatbestände, wo man auch minderschwere Fälle zulässt. Das geht los beim Totschlag, das geht los beim Raub. Da heißt es dann, in minderschweren Fällen beträgt die Strafandrohung von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Was all diese Möglichkeiten des flexiblen Eingehens auf minderschwere Fälle ermöglicht hätte. Und das bedeutet, man schöpft dieses nicht aus, wenn man jetzt einfach lapidar mit dem Rasenmäher sagt, wir kürzen das Ganze herunter. Und man hat noch weiterhin eine andere Möglichkeit, aber das soll natürlich eine Sache sein, unseres Gesetzgebers, das zu entscheiden. Man kann das auch sprachlich mehr differenzieren. Wir haben da mal so einen Alternativvorschlag gemacht, der liegt Ihnen vor. Der soll eine Diskussionsgrundlage sein. Aber wenn man da aufnimmt, dass das nicht gilt, meinetwegen, für den Austausch von sexuell aufreizenden Bildern von Jugendlichen untereinander, so wird er dann einvernehmlich erfolgte, könnte man da mehr herausfiltern. Oder man kann herausfiltern, wenn zu Präventionszwecken von Erziehungspersonen etwas weitergeleitet wurde. Auch da könnte man unter Umständen das herausfiltern. Es gibt also mehr Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit in aller Deutlichkeit, sage ich, wäre es minimal einfach zu sagen, wir führen ein, in minderschweren Fällen beträgt die Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren und eröffnen alle weiteren Möglichkeiten. Die Argumente allerdings, dass die Polizei entlastet würde oder die Staatsanwaltschaft, die teile ich so nicht. Denn auch bei minderschweren Fällen hat die Polizei erstmal nach 163 dem Legalitätsprinzip zu entsprechen. Und die Staatsanwaltschaft muss auch bei den Fällen, die sie einstellen will, sagen, ist das okay oder ist es nicht okay. Aber die Richterschaft würde entlastet werden. Da sehe ich das genauso. Aber das kann natürlich kein Kriterium sein. Denn eine Strafandrohung ist genauso wie eine verhängte Strafe auch ein Signal an die Opfer, was sie unserem System wert sind. Und dann zu sagen, liebe Opfer, es ist ja nur ein Vergehen gewesen, deswegen haben wir das so ein bisschen abgetan. Das ist für mich irgendwo auch eine Verhöhnung von Opfern, im Nachhinein jetzt auch noch zu sagen, wir machen es wieder zu Vergehen. Darum hoffe ich, dass einfach wenigstens ein minderschwerer Fall eingeführt wird und dass weiterhin der Besitz von Kinderpornografie, die Weiterleitung und die Verbreitung als Verbrechen belassen wird. Dankeschön.
Vielen Dank für diese Stellungnahme seitens der Deutschen Kinderhilfe. Wir gehen weiter mit leitendem Oberstaatsanwalt Alexander Boger aus Ravensburg.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. Ich danke für die Möglichkeit, als Vertreter der staatsanwaltschaftlichen Praxis zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Stellung nehmen zu dürfen. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen schätze ich es sehr, dass der Gesetzgeber die Nöte und Anregungen aus der Praxis aufgenommen und eine Reform des § 184b Strafgesetzbuch in die Wege geleitet hat und heute prüft. Ich leite eine Staatsanwaltschaft, bei welcher aktuell 33 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte arbeiten. Im vergangenen Jahr hatten wir mehr als 28.000 Verfahren gegen bekannte Beschuldigte zu bearbeiten. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick in die Praxis der Strafverfolgung im Bereich Besitz und Verbreitung pornografischer Inhalte gewähren. Der Besitz und die Verbreitung pornografischer Inhalte gehört seit Jahren zu den am stärksten wachsenden Deliktsfeldern in meiner Behörde. Während wir im Jahr 2015 noch lediglich 63 derartige Ermittlungsverfahren zu bearbeiten hatten, ist die Zahl in den vergangenen Jahren kontinuierlich, deutlich und überproportional gestiegen auf nunmehr 562 Verfahren im vergangenen Jahr. Neben der hohen Zahl und stark zunehmenden Zahl stellt uns auch der überdurchschnittliche Ermittlungsaufwand bei diesem Deliktsbereich vor Herausforderungen. Wenn wir nach Mitteilung eines Verdachts beim Beschuldigten durchsuchen und elektronische Geräte beschlagnahmen, hat das die Auswertung immer größerer Datenmengen zur Folge. Die Zahl der elektronischen Geräte und der dort gespeicherten Daten ist in den vergangenen Jahren exponentiell gestiegen. Mit der Folge, dass es auch zu Verzögerungen bei der Auswertung kommt, das ist unvermeidlich. Vor diesem Hintergrund sind wir auf eine Differenzierung und Priorisierung in diesem Deliktsbereich mit ganz heterogenen Tatbegehungen angewiesen. Die aktuelle Fassung des § 184b Strafgesetzbuch, die ausnahmslos alle Lebenssachverhalte der Absätze 1 und 3 als Verbrechen einstuft, erschwert diese Differenzierung. Ich befürworte deshalb eine Reform dieser Vorschrift. Bei der aktuellen Gesetzeslage sind wir auch bei Fällen, deren Unrechtsgehalt im unteren Bereich liegt, an einer Einstellung aus Opportunitätsgründen und an einer Erledigung der Strafbefehl gehindert. Dass wir diese Möglichkeiten nicht mehr haben, führt schon auf Ebene der Staatsanwaltschaften und der Polizei nach der Erfahrung meiner Kolleginnen und Kollegen dazu, dass der Ermittlungsaufwand extrem hoch ist, auch in Fällen geringsten Unrechtsgehalt. Die Kooperationsbereitschaft der Beschuldigten und ihrer Verteidiger hat seit der Neuregelung im Jahr 2021 spürbar abgenommen. Auch bei Fällen geringsten Unrechtsgehalts ist eine aufwendige Beweisaufnahme durchzuführen. Angesichts des Reformbedarfs ist nach meiner Meinung jede Veränderung zu begrüßen. Mit dem von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf kämen wir in der Praxis zurecht. Die Absenkung der Mindeststrafen würde uns die erforderliche Differenzierung und Priorisierung sowie die schuldangemessene Bestrafung im Einzelfall deutlich erleichtern. Die alternativ denkbare Einführung eines minderschweren Falles hätte für uns den Nachteil, dass wegen § 12 Absatz 3 Strafgesetzbuch die Einstellung aus Opportunitätsgründen und die Erledigung durch Strafbefehl ausgeschlossen wären. Bei der Einführung von Fallgruppen besteht die Gefahr, dass diese nicht alle zu privilegierenden Lebenssachverhalte erfassen und weitere Abgrenzungsprobleme aufwerfen würden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Burger. Und dann spricht zu uns die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Frau Kerstin Klaas. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich begrüße die vorgeschlagene Reform der Bundesregierung, des 184b. Bereits 2020 hat mein Amtsvorgänger vor der Reform dieses Paragraphen die Heraufsetzung der Mindestfreiheitsstrafe hat sich dafür ausgesprochen, das nicht zu tun. Und die nunmehr geplante Reform ermöglicht es in der Praxis wieder, einen angemessenen Umgang mit den Sachverhalten zu finden. Und das muss sich im Umgang auch am Unrechtsgehalt am untersten Rand muss auch danach betrachtet werden. Ich stimme also der Reform entsprechend zu, weil jetzt sowohl die schwerste wie auch die leichteste vorstellbare Tat angemessen verurteilt werden kann. Und die Reform, das haben wir gerade gehört, ermöglicht der Praxis strafprozessuale Umgangsformen mit Strafverfahren, die nach einer Einzelfallüberprüfung keinen Abschluss mit einem Strafurteil bedürfen. Und das hat Relevanz und das ist mir wichtig für die jüngere Praxis. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Lehrkräfte, Eltern Bildmaterial zur Aufklärung und Verhinderung weiterer Taten gesichert haben. Das hat Relevanz, wenn es um den Austausch größerer Mengen von legaler Pornografie geht, wo im Nachhinein festgestellt wurde, dass einzelne, vereinzelte Bilder von sogenannter Kinderpornografie enthalten waren. Und es hat eine Konsequenz, gerade da, wo es um konsensuales Bildmaterial von Täterinnen geht, wo es nur einen geringfügigen Altersunterschied und einen annähernd gleichen Entwicklungsstand gibt, also 14 und unter 14. Und wenn wir die Alternative betrachten, zu sagen, wir machen einen Tatbestandsausschluss, dann sehe ich das generell eher kritisch, denn auch beim Beispiel der Lehrkraft, die zur Beweissicherung handelt, auch hier ist ja das Unrecht der Tat erstmal verwirklicht worden. Und deswegen braucht es die Möglichkeit der Prüfung der Motive hinter der Verwirklichung. Und das spricht für mich gegen einen Tatbestandsausschluss. Schwieriger wird es für mich bezogen auf den Tatbestandsausschluss vor dem Hintergrund, was machen wir bei annähernd gleichaltrigen jungen Menschen. Und wenn man hier den General Comment Nummer 25 anschaut, ob Sachverhalte tatbestandsmäßig sein sollten, in denen nahezu gleich alte junge Menschen ähnlich weit entwickelt, konsensual hergestelltes Bildmaterial teilen. Hier könnte der Tatbestandsausschuss tatsächlich eine Möglichkeit darstellen, dieser Empfehlung des General Comment gerecht zu werden, wenngleich ich schon der Meinung und der Überzeugung bin, es braucht die Möglichkeit der Ermittlungsbehörden einer Prüfung. Und diese Prüfung sollte aber bezogen auf diese sensible Altersgruppe entsprechend umsichtig stattfinden können. Ich möchte an der Stelle auch klar sagen, bei meinem Amt ist angesiedelt beratend ein Betroffenenrat, also ein Gremium von Betroffenen, die sich auch zu dieser Reform geäußert haben. Und hier gibt es ein Sondervotum. Der Betroffenenrat weist darauf hin, dass Abbildungen sexualisierter Gewalt, Ausbeutung und Gewalt an Kindern und Jugendlichen letztlich ja verwirklicht hat und sie gerade deswegen produziert werden, weil Menschen diese konsumieren. Und deswegen weist der Betroffenenrat darauf hin, dass andere juristische Lösungen zu finden sein müssen, die die Einstellung dann tatsächlich ermöglicht. Eine weitere Forderung des Betroffenenrates, der ich mich anschließe, ich sehe es, ist, es braucht eine Evaluation der Einstellungspraxis. Des Weiteren, der Begriff Kinderpornografie ist schwierig und aus meiner Sicht müssen wir noch mal darüber reden, dass wir von Missbrauchsdarstellungen sprechen und wir müssen künftig auch die Anbieter mehr in die Pflicht nehmen, dem Austausch dieser Missbrauchsdarstellungen selbst entgegenzutreten und brauchen hier einen klaren Rahmen, wie ihn die EU vorschlägt. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann geht es weiter mit Professor Dr. Jörg Eisler von der Uni Tübingen.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf die mit dem Verbrechenscharakter verbundenen Härten beseitigen möchte. Diese bereiten in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten, etwa bei den Elternfällen, wenn Dateien ungewollt erlangt werden oder bei Jugendlichen. Dementsprechend wurden inzwischen verschiedene Fälle auch dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Auf der anderen Seite bleibt aber auch zu beachten, dass kinderpornografische Inhalte durch schwersten Missbrauch zustande kommen können und entsprechende Erzeugnisse einen äußerst lukrativen Markt für organisierte Kriminalität darstellen. Es sollte daher auch darauf geachtet werden, dass Kinderpornografie nicht in allzu mildem Lichte erscheint. Zu beachten ist, das hat Herr Boger zu Recht ausgeführt, dass der Unrechts- und Schuldgehalt von solchen Taten extrem weit ist. So kann sich die Tat von dem Besitz nur eines einzigen Posingbildes, eines knapp 14-jährigen Kindes, ohne Körperkontakt, bis hin über Handlung mit Körperkontakt und dann letztlich bis hin zu Filmen, die schwersten sexuellen Missbrauch von Kleinstkindern zeigen, erstrecken. Während Paragraphen 176 fortfolgende, die den Missbrauch selbst betreffen, die Strafrahmen nach der Schwere des Missbrauchs differenziert abstufen, schert Paragraph 184b all dies über einen Kamm. Der Entwurf löst dies durch Herabsetzung der Mindestfreiheitsstrafe und kommt damit zu einem Vergehenstatbestand und räumt dem Richter einen weiten Spielraum ein. Alternativ könnte man denken, das wurde auch angesprochen, den Verbrechenscharakter beizubehalten und einen minderschweren Fall zu statuieren. Allerdings käme dann eine Einstellung, die Erledigung im Wege des Strafbefehlverfahrens weiterhin nicht in Betracht. Man könnte auch daran denken, das wurde auch angesprochen, für die spezifischen problematischen Konstellationen Privilegierungstatbestände mit Vergehenscharakter vorzusehen. Dagegen lässt sich freilich einwenden, dass es schwer ist, alle Fallgruppen kasuistisch abschließend zu regeln und vermutlich nach kurzer Zeit in der Praxis weitere Fälle, die Härten mit sich bringen, auftreten würde, etwa bei Besitz von Posingbildern, die an der Grenze zur straflosen Nacktaufnahme liegen. Was wäre nun aus meiner Sicht die optimale Lösung? Einerseits sollte der Strafraum herabgesetzt werden, um leichteren Fällen Rechnung zu tragen. Andererseits sollte die Möglichkeit geschaffen werden, höhere Strafen zu verhängen. Und hier würde ich die Regelung eines besonders schweren Falles vorsehen. Und damit könnte die Priorisierung erreicht werden, die Herr Boger vorher angesprochen hat. Besonders schwere Fälle könnten sein, kinderpornografische Inhalte, die Beischlafhandlungen oder ähnliche sexuelle Handlungen zeigen. Das sind auch ansonsten Strafschärfungsgründe. Körperlich schwere Misshandlungen, die auf den Bildern zu sehen sind und wenn sich die Tat auf eine große Menge kinderpornografischer Inhalte bezieht. Im Übrigen ist die Regelbeispielstechnik flexibel. Der Richter kann in anderen, besonders schweren Fällen den von mir hierfür vorgeschlagenen Strafrahmen mit einer Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr verhängen und kann umgekehrt auch bei Vorliegen eines Regelbeispiels davon absehen, den besonders schweren Fall anzuwenden. Letztlich schlage ich einen Tatbestandsausschluss für Fälle vor, in denen Eltern und Lehrer zur Aufklärung entsprechender Taten beitragen möchten. Nach meiner persönlichen Erfahrung geht bei Eltern, Schulleitungen ein großes Unverständnis einher, wenn in solchen Fällen die Strafverfolgungsorgane eingeschaltet werden. Der Tatbestandsausschluss müsste natürlich aber im Einzelfall überprüft werden, sodass ich Ihre Sorge nicht ganz teilen würde. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Professor Eisele. Es geht weiter mit Frau Dr. Lederer vom DAV in Berlin.
Danke, Frau Vorsitzende. Die Reform der Mindeststrafe des 184b ist dringend angezeigt und vor allem alternativlos. Dass sie alternativlos ist, möchte ich mit 5 potenziellen, aber nicht durchgreifenden Alternativen skizzieren. Keine Alternative ist erstens die Beibehaltung des Status quo. Die aktuelle Fassung des 184b ist verfassungswidrig. Durch die seinerzeitige Reform wurden kriminalpolitisch widersinnig, der Praxis Hürden aufgestellt, aber dem Opferschutz nicht weitergeholfen. Opportunitätseinstellungen wurden verunmöglicht. Sämtliche Fälle, unabhängig von Quantität und Qualität, unabhängig von motivatorischen Besonderheiten, unabhängig auch von sexuellen Präferenzen und völlig unabhängig von dem Handlungsunrecht, landen bei einem Schöffengericht. Mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe droht. Die Schwierigkeiten der Konzentration und Priorisierung und drohender Verlust der Fokussierung auf schwerwiegende Fälle belasten. Wie viele Fälle beschäftigen die Praxis von unbedarften, in Sexualität und Medienumgang unerfahrenen, ohne Problembewusstsein agierenden Menschen, die nun mit dem Vorwurf eines Verbrechens konfrontiert werden? Die Definitions- und Wirkmacht des Verbrechensbegriffes wurde leider zu sehr in den Vordergrund gestellt, um eine Signalwirkung zu erzielen, ohne die dahinterstehende Gesetzestechnik und Strafzumessungslogik zu berücksichtigen und die Möglichkeit, zu wahren Tat- und Schuldangemessen auf sich am Rande der Strafwürdigkeit bewegende Fälle zu reagieren. Keine Alternative ist zweitens die Beibehaltung des Status quo bei gleichzeitiger Implementierung von minderschweren Fällen, da sich an dem Verbrechenscharakter und somit an den praktischen Dilemmata nichts ändern würde. Eine zusätzliche Implementierung von minderschweren Fällen würde hingegen mehr Flexibilität innerhalb der Tatbestände bieten. Keine Alternative ist drittens die Beibehaltung des Status quo bei gleichzeitiger legislatorischer Implementierung von Tatbestandsausschlüssen. Angesichts der Heterogenität der Fallkonstellation fällt es schwer, nur die ausfindig zu machen, die einen Ausschluss rechtfertigen. Unabhängig davon, dass auch dies allein nichts an der in einigen Fällen einfach zu hohen Mindeststrafe ändern würde, droht große Rechtsunsicherheit für die ohnehin aktuell stark verunsicherten NormadressatInnen. Und für die RechtsanwenderInnen würde dies auch kaum zu einer Entlastung beitragen. Über eine kumulative Regelung, jedenfalls für das sogenannte Sexting, sollte man aber nachdenken. In 176 Absatz 2 gibt es für einvernehmliche Hands-on-Missbrauchsvorwürfe unter jungen Menschen und ohne Reife- und Machtgefälle bereits eine Möglichkeit des Absehens von Strafe. Konsequenterweise sollte unter jenen Voraussetzungen, also kein Alters-, kein Machtgefälle, Einvernehmlichkeit, auch bei Abbildungen sexueller Handlungen eine Ausnahmevorschrift eingeführt werden. Damit würde ein aktuell existierender Wertungswiderspruch gelöst. Keine Alternative ist viertens, auf die unmittelbare Wirkung des unionsverfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abzustellen. Was zwar ein kluger Gedanke ist, aber auch das ändert nichts an dem Verbrechenscharakter und den fehlenden Einstellungsmöglichkeiten. Und obwohl ich es in der Regel mit reflektierten und die Dilemmata problematisierenden RichterInnen zu tun habe, welches Schöffengericht hat sich bislang damit oder darauf eingelassen? Notabene, keine Alternative ist fünftens, die Augen zu verschließen. Denn mit dem Kindesmissbrauch haben wir ein gesamtgesellschaftliches Problem, dem mit ausreichenden Präventionsangeboten, mit Medien- und sexualpädagogischen Denkanstößen, mit einem Blick auf die Ursachen begegnet werden muss. Und nicht immer nur mehr Strafe, mehr Kriminalisierung. Damit schaffen wir es als Gesellschaft viel mehr, Kinder davor zu bewahren, Opfer zu werden und potenzielle TäterInnen davor, auch TäterInnen zu werden. Abschließend appelliere ich angesichts der mehrfach von mir angesprochenen Heterogenität der Fälle und der Personen an Sie. Seien Sie mutig, seien Sie mutiger. Gehen Sie einen Schritt weiter als in dem Entwurf. Führen Sie wieder die Geldstrafe als Mindeststrafe ein. Bei der Besitzstrafbarkeit war und ist das in vielen Fällen eine sinnvolle und vor allem auch spürbare und damit der Spezial- und Generalprävention dienliche Lösung. Haben Sie Vertrauen in die Gerichte, in deren Strafzumessungspraxis und Erfahrung, um tat- und schuldangemessene Strafen zu finden und zu verhängen. Es bedarf hier einer differenzierten Herangehensweise eines Spielraums, nicht nur nach oben, auch nach unten, weil die Bandbreite rechtfertigt auch Reaktionen unmittelbar mit Geldstrafen unter 90 Tagessätzen. Das Rückbesinnen auf eine Mindeststrafe, mit der man angemessen auf geringfügige Delikte reagieren kann und adäquate Differenzierung vornehmen kann, ist überfällig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Dr. Lederer. Bei uns geht es weiter mit Frau Professor Nake vom Kinderschutzbund Bundesverband. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, wir freuen uns hier aus Kinderperspektive dieses Gesetzesvorhaben zu begleiten. Das Gesetz zur Anpassung der Mindeststrafen von Paragraphen 184b Absatz 1 und 3 im Strafgesetzbuch, in dem Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte unter Strafe gestellt sind, sieht vor, die Mindeststrafe abzusenken. Der Tatbestand des Paragraph 184b Strafgesetzbuch hat in jüngerer Vergangenheit mehrfach Änderungen erfahren. Es war eine richtige gesetzgeberische Entscheidung, den Tatbestand mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Jahr 2021 anzupassen und die Maximalstrafen auf bis zu 10 Jahren zu erhöhen. Hinter den Bildern, die sexualisierte Gewalt gegen Kinder darstellen, steht oft tatsächliche, ausgeübte sexuelle Gewalt gegen Kinder. Die Norm eröffnet seit der Reform einen angemessenen Strafrahmen. Dem Leid von Gewalterfahrung Betroffener, das durch den Besitz und die Verbreitung von Inhalten sexualisierter Gewalt gegen Kinder fortgeführt und verschärft wird, wird damit Rechnung getragen. Der Kinderschutzbund sieht es daher als wichtig an, dass der heute vorliegende Gesetzesentwurf den maximalen Strafrahmen von 10 Jahren weiterhin beinhaltet. Allerdings hat die Einstufung des Tatbestandes als Verbrechen auch Sachverhalte unter Strafe gestellt, die nach Ansicht des Kinderschutzbundes nicht mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr geahndet werden müssen. So haben sich Personen, die Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen wollen, strafbar gemacht, indem beispielsweise Eltern Fotos, die sie auf den Handys ihrer Kinder entdeckt haben, an andere Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer als Warnung weitergeleitet haben. Auch Jugendliche, die relevante Bilder über Messenger-Dienste erhalten und sie nicht sofort gelöscht haben, sahen sich bei Verurteilung mit dem zwingend hohen Strafrahmen konfrontiert. Die mit den vorliegenden Gesetzesvorhaben geplante Anpassung der Mindeststrafe hält der Kinderschutzbund daher für sinnvoll. Eine weitere Ausdifferenzierung von besonders schweren Fällen in § 184b Absatz 1 birgt hingegen die Gefahr, dass die Norm dann zu unübersichtlich wird und sich im Zuge der rasant entwickelnden Technik weitere Sachverhalte auftun, die dann vom Gesetzgeber weiter in die Norm eingepflegt werden müssten. Mit der im Gesetzesentwurf vorgeschlagenen Regelung kann dem verfassungsrechtlich gebotenen Schuldprinzip auch in den genannten Beispielsfällen gut Rechnung getragen werden, weil damit geringere Strafen und auch ein Absehen von Strafe über 153 StPO möglich ist. Gleichwohl darf die nun geplante Reform nicht zu massenhaft pauschalen Einstellungen von Verfahren führen. Durch Staatsanwaltschaften und Gerichte ist sorgsam zu prüfen, ob wirklich eine geringe Schuld vorliegt und die Verfahrenseinstellung dann auch in jedem Einzelfall gerechtfertigt ist. Denn auch wenn Jugendliche über Messenger-Dienste unaufgefordert einschlägige Bilder zugesandt bekommen und diese nicht sofort löschen, also eine relativ geringe Schuld vorliegt, darf nicht übersehen werden, dass zahlreichen Bildern sexualisierter Gewalt zugrunde liegt und deshalb die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Kinder massiv verletzt sind. Daher ist es auch wichtig, dass Jugendliche medienpädagogisch sensibilisiert und über die Risiken ihres Handelns aufgeklärt werden. Der Kinderschutzbund begrüßt, dass die Versuchsstrafbarkeit in § 184b jetzt aufgenommen wurde. Außerdem regt der Kinderschutzbund an, dass über den Begriff Kinderpornografie nachgedacht und eher vermieden wird, weil ein implizites, einvernehmliches Verhalten hier nicht vorliegt. Außerdem regt der Kinderschutzbund an, dass eine Anpassung von § 184c Absatz 4, wo es um Sexting von Jugendlichen geht, angepasst wird und dort auch das Weiterleiten von Bildern, die einvernehmlich hergestellt wurden, aus dem Strafraum herausgenommen wird und hier eine Klarstellung erfolgt. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Dr. Nacke. Bei uns geht es weiter mit Dr. Pichacek vom Deutschen Richterbund. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch ich danke Ihnen zunächst einmal für die Gelegenheit, an dieser Anhörung teilnehmen zu können und die Position der Praxis des Deutschen Richterbundes hier vorstellen zu können. Wir begrüßen diesen Gesetzentwurf zur Anpassung der Mindeststrafen, so wie er heute hier auf dem Tisch liegt, uneingeschränkt. Dieser Gesetzentwurf korrigiert die verfehlte gesetzgeberische Entscheidung aus dem Jahr 2021. Sie ist bereits jetzt hier mehrfach vorgestellt und auch in dem Entwurf dargelegt worden. Hochstufung zum Verbrechenstatbestand war damals bereits Gegenstand intensiver Diskussionen. Auch der Deutsche Richterbund in erstaunlichem Einvernehmen mit allen anderen Beteiligten war sich darin einig, dass das die Praxis vor große Schwierigkeiten stellen würde. Und diese Vorhersage, die hat sich bewahrheitet. Die damalige Kritik wurde ignoriert. Und nun stehen wir vor enormen Schwierigkeiten im Rahmen oder in der Strafverfolgungspraxis. Wir haben es ja auch mehrfach jetzt gehört, auch von Herrn Boger nicht zuletzt. Mehrere Gründe sind das, auch die sind bereits genannt worden. Wir können keine Einstellungen aus Opportunitätsgründen mehr vornehmen. Erledigungen im Strafbefehlsverfahren sind ausgeschlossen. Wenn ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, dann ist intensiv zu ermitteln. Dann sind Anklagen stets mindestens zum Schöffengericht zu erheben und der damit verbundene Aufwand, auch im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wie auch im Rahmen der Hauptverhandlung, hat immens zugenommen. Auch wir haben ganz erhebliche Zweifel, ob die Vorschrift in der gegenwärtigen Fassung mit dem Übermaßverbot vereinbar ist. Es gibt Fallkonstellationen, in denen schuldangemessenes Strafen tatsächlich kaum noch, beziehungsweise auch nach meiner Überzeugung zumindest nicht mehr möglich ist. Über diese Frage wird das Bundesverfassungsgericht in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft entscheiden. Möglicherweise wäre es auch schön gewesen, auf Basis dieses Urteils die heutige Anhörung hier abzuhalten. Aus den genannten Gründen hat sich der Deutsche Richterbund in jüngerer Vergangenheit mit Nachdruck dafür eingesetzt, die Paragraphen 84b Absatz 1 und Absatz 3 unter der Berücksichtigung der bereits erwähnten breiten Palette möglichen Handlungsunrechts wieder auf unter ein Jahr Freiheitsstrafe festzulegen. Und genau dieser Forderung trägt der Gesetzentwurf nunmehr in sehr überzeugender Art und Weise Rechnung. Die Maximalstrafen, die angehoben wurden, sind beibehalten worden. Andererseits sind die Mindeststrafen in den genannten Tatbeständen auf 6 Monate bzw. auf 3 Monate herabgesenkt worden. Wir hätten es wieder mit Vergehen zu tun. Der Strafverfolgungspraxis wird es dadurch ermöglicht, auf die Vielzahl denkbarer Fallkonstellationen, und das ist wichtig, flexibel und angemessen, schuld- und tatangemessen zu reagieren. Die diskutierten Alternativen in dem Entwurf lehne ich ab. Wenn man einen minderschweren Fall regeln würde, wir haben das jetzt mehrfach gehört, bliebe es dabei, keine Einstellung aus Opportunitätsgründen, keine Erledigung im Strafbefehlsverfahren. Die Belastung für die Praxis würde weiterhin bestehen. Ich halte es im Übrigen für nicht möglich, auch da schließe ich mich insbesondere Herrn Professor Dr. Eisele an, Fallgruppen vorzusehen, in denen ausnahmsweise von einer Kategorisierung als Verbrechen abgesehen würde oder in dem man dann aufgrund unbilliger Härten vielleicht von Strafe absehen könnte. Wir würden der Entwicklung, der sehr dynamischen Entwicklung in diesem Feld stets hinterherrennen und hätten diese Vorschrift in fortlaufender Reihenfolge zu ändern. Wenn man sich diese Gesetzgebungsgeschichte des 184b StGB anschaut, so wird eines deutlich, und das ist auch etwas, was man vielleicht als Schlussfolgerung unter all dem ziehen kann. Es ist im Bereich der Gesetzesfolgenabschätzung sehr, sehr wichtig, den Stimmen der Praxis Gehör zu schenken, diese aber auch dann, wenn man die Gesetze erlässt, auch wirklich zu berücksichtigen und angemessen zu gewichten. Und genau das wünsche ich mir im Abschluss oder für dieses Gesetzgebungsverfahren im Namen der Kolleginnen und Kollegen. Denn das kann ich wirklich sagen, die Praxis ruft nach dieser Reform. Wir brauchen diese Reform, um uns wirklich wieder mit den Fällen zu beschäftigen, in denen wirklich hohe Strafen zu verhängen sind. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir gehen dann weiter und kommen zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Alexander Preutz.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, werte Abgeordnete und Sachverständige, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich die Gewerkschaft der Polizei zum benannten Gesetzesentwurf äußern darf. Die schriftliche Stellungnahme liegt entsprechend vor. Der Deliktsbereich der Kinderpornografie stellt für unsere Kolleginnen und Kollegen eine enorme Herausforderung dar. Die Fallzahlen im Deliktsfeld sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Die Aufklärungsquote ist dennoch hoch. Hier zeigt sich die gute Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen bei der Strafverfolgung. Diese fordert diffizile Ermittlungsarbeit unter hohem persönlichem Engagement, außergewöhnlicher psychischer Belastung sowie Unterbindung erheblicher polizeilicher Ressourcen. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür. Gleichwohl die Gefahrenabwehr zur polizeilichen Königsdisziplin gehört, ist eine angemessene strafrechtliche Sanktionierung aus Sicht der Opfer ebenso von hoher Bedeutung. Die Wahl eines täterorientierten Ansatzes mit dem Fokus auf das Tatmotiv ist hierbei entscheidend. Am Beispiel einer Grundschullehrerin, welche aus einem Klassenchat inkriminiertes Material zu präventiven Zwecken an den Schulleiter weiterleitet, wird es deutlich. Kein sexuelles Tatmotiv anhand der jetzigen Rechtslage, Beschuldigte im Strafverfahren, Angeklagte im Gerichtsverfahren, disziplinarrechtliche Konsequenzen bis schlimmstenfalls Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht, sagte Marie von Ebner-Eschenbach. Eine Kriminalisierung von Personen, die aus berechtigtem Interesse und ohne sexuelle Motivation handeln, kann nicht im Sinne der Rechtspraxis sein. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizei müssen anhand der derzeitigen Rechtslage mit harten Ermittlungsmaßnahmen, Personen, Wohnungsdurchsuchungen und Beschlagnahme von mobilen Endgeräten gegen teilweise ahnungslose Personen vorgehen. Die dadurch erzeugte beidseitige Belastungssituation darf nicht außer Acht gelassen werden und geht zulasten der gestiegenen Fallzahlen. Ziel muss es doch sein, die vorhandenen personellen als auch rechtlichen Ressourcen effizient und angemessen einzusetzen. Aristoteles sagte, wer Recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben. Die Herabsetzung des Mindeststrafmaßes bei gleichzeitiger Beibehaltung der Höchststrafe achten wir als GdP für sachgerecht. Dies verdeutlicht weiterhin die Schwere dieser Straftaten und ermöglicht der Gerichtsbarkeit eine entsprechende Flexibilität. Klar muss aber auch sein, dass weiterhin ein Rückgriff auf Ermittlungsinstrumente der Paragraphen 100a b StPO möglich sein sollte und schnellstmöglich Mindestspeicherfristen, nicht Quick Freeze, für Kommunikationsdaten normiert werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen derzeit leider zuschauen, wie schwere, abscheuliche Straftaten weiterhin begangen werden. Das vorgeschlagene Mindeststrafmaß und die Beibehaltung der Höchststrafe ermöglichen einen sehr weit gefassten Strafrahmen. Dieses Signal gegenüber den Normadressaten erachten wir als GdP für richtig. Für die Polizei als auch Staatsanwaltschaften erzeugt dies Rechtssicherheit. Ausnahmetatbestände, wie eben schon dargestellt, überfrachten die Norm und bringen Schlupflöcher mit sich. Zusätzlich zu den strafrechtlichen Änderungen fordern wir als GdP eine deutliche Stärkung der Präventionsmaßnahmen und Angebote. Hierzu zählen unter anderem die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen als auch Lehrern sowie Eltern. Insbesondere im Bereich des Cybergrooming muss hier in den Fokus gesetzt werden. Der Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Putz. Ist das ein Dehnungs-I oder in Ihrem Namen?
Nein.
Polz. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Dann geht es weiter mit Frau Dr. Schmidt von der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, auch ich bedanke mich für die Möglichkeit der Stellungnahme. Als erstes möchte ich betonen, dass die Besitzdelikte im Bereich Kinder- und Jugendpornografie auch wirklich strafwürdig sind. Und zwar geht es bei Inhalten, die ein existierendes Kind bei einem tatsächlichen Geschehen wiedergeben oder die ein existierendes Kind im Sinne von Deepfakes, KI generiert, sexualbezogen wiedergeben, wirklich um eine unmittelbare Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Kinder. Jede Person muss unabhängig von ihrem Alter selbst darüber entscheiden können, ob es sexualbezogene Inhalte von ihr gibt und wie diese sexualbezogenen Inhalte verwendet werden. Also wer die Verfügungsgewalt darüber hat. Und zur Verfügungsgewalt gehört eben auch der Besitz. Deswegen wäre ich auch mit dem Tatbestandsausschluss zugunsten von Lehrern und Eltern skeptisch. Grundsätzlich ist der Besitz strafwürdig. Bei Kindern und Jugendlichen haben wir eben noch die Besonderheit, die sind ja besonders schutzwürdig in ihrer Sexualität, dass sie eben nicht in die Erstellung und Nutzung solcher Inhalte einwilligen können. Auch die Sorgeberechtigten können das nicht. Ausnahmen sind hier denkbar für das einvernehmliche Sexting unter Jugendlichen, soweit das altersgerecht ist. Doch auch wenn der Besitz strafwürdig ist, muss natürlich auf verhältnismäßige Tatreaktionen geachtet werden. Und da stimme ich dem Gesetzentwurf und auch einigen meiner VorrednerInnen uneingeschränkt zu. Der jetzige Mindeststrafrahmen von einem Jahr Freiheitsstrafe ist in verfassungswidriger Weise unverhältnismäßig und die Absenkung auf Freiheitsstrafe unter einem Jahr als sozusagen Zurückstufung auf das Vergehen ist zu begrüßen. Allerdings, und ja, noch eine Anmerkung dazu. Die Einstellungsmöglichkeiten nach 153, 153a, wenn die Vergehensqualität wieder da ist, die gehört meines Erachtens auch zur verfassungsgemäßigen Ausgestaltung. Also vom Verbrechen sollte unbedingt abgerückt werden. Allerdings möchte ich dringend anregen, nochmal zu überdenken, ob die Strafrahmen weit genug abgesenkt sind in dem Gesetzesentwurf. Zum einen denke ich, dass auch im Falle der Besitzdelikte es Sachverhalte gibt, die eine Freiheitsstrafe nicht rechtfertigen. Exemplarisch dafür stehen die Sachverhalte, die den Normenkontrollanträgen des Amtsgerichts Buchen und des Amtsgerichts München zugrunde liegen. Im Falle des Eigenbesitzes ging es um das Nichtlöschen automatisch heruntergeladener Inhalte. Es ging nur um 4 Bilder. Hier ist eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten aus meiner Sicht noch zu hoch gegriffen. Eigentlich wäre da eine Geldstrafe angemessen. Im Fall des Amtsgerichts München haben wir zwar ein höheres Handlungs- und Erfolgsunrecht, weil hier eine Person bewusst und aktiv einen Inhalt, also eine Genitalgroßaufnahme eines Kindes, weitergeleitet hatte an Dritte. Allerdings scheint mir auch hier die Mindestfreiheitsstrafe Drittbesitzverschaffung von 6 Monaten, die der Gesetzentwurf vorsieht, noch zu hoch gegriffen. Auch hier könnte man über eine niedrigere Freiheitsstrafe oder sogar eine Geldstrafe nachdenken. Hinzu kommt, das betrifft jetzt das Höchst- und Mindestmaß des Strafrahmens, dass immer noch ein sehr starker Unterschied zu den entsprechenden Strafrahmen in Bezug auf den Besitz von jugendpornografischen Inhalten bestehen würde. Bei jugendpornografischen Inhalten haben wir im Moment bei der Drittbesitzverschaffung bis 3 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Also hier ist auch bei der Drittbesitzverschaffung eine Geldstrafe möglich. Und im Höchststrafrahmen haben wir einen Unterschied von 7 Jahren. zu dem Besitz, also zur Drittbesitzverschaffung bei der Kinderpornografie. Beim Eigenbesitz ist es nicht ganz so extrem. Auch hier haben wir Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe. Das heißt, der Eigenbesitz kann hier auch mit einer Geldstrafe geahndet werden. Und der Unterschied im Höchststrafrahmen beträgt aber immer noch 3 Jahre. Nicht 7, aber immer noch 3 Jahre. Dieses starke Auseinanderfallen leuchtet mir deshalb nicht ein, weil es immer um die Verletzung des Persönlichkeitsrechts einer sexualbezogen dargestellten Person geht. Dieses Unrecht wiegt unabhängig vom Alter der betroffenen Person schwer, weil es immer um den unbefugten Umgang mit einem sensiblen, weil sexualbezogenen Inhalt geht, der schwere Folgen für die Betroffenen haben kann. Das Alter der betroffenen Person kann hier sicher graduelle Unterschiede ausmachen. Das müsste man dann eins oder ne, an den Fallgestaltungen, an den Phänomenen diskutieren. Aber sie rechtfertigen kein derart hohes Auseinanderfallen der Strafrahmen. Ich kann mich insoweit Frau Lederer anschließen oder den Forderungen des Deutschen Anwaltsvereins, dass man darüber nachdenken sollte, auf die Lage vor der Reform durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder zurückzugehen. Und wenn man wirklich besonders schweren Fällen gerecht werden will, könnte man besonders schwere Fälle einführen. Vielen Dank.
Es hat dann das Wort Frau Wegner von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V.
Bin ich jetzt zu hören? Ja. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz hier heute im Rechtsausschuss die Möglichkeit hat, die Sichtweise des Kinder- und Jugendschutzes einzubringen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz, das vielleicht kurz vorneweg, setzt sich seit über 70 Jahren für den präventiven, erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz ein, mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche zu schützen und zu stärken. Zu unseren Mitgliedsverbänden gehören die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die Landesarbeitsgemeinschaften für Kinder- und Jugendschutz und weitere Fachorganisationen. In unserer Arbeit geht es uns immer darum, und das ist für die heutige Anhörung auch mit Blick auf die Brille, mit der wir hier dabei sind, geht es uns immer darum, Kinder und Jugendliche vor Gefahren und Gefährdungen beispielsweise im digitalen Raum zu schützen, ihnen aber gleichzeitig auch die Möglichkeit einzuräumen und sie zu befähigen, sich ihrem Alter entsprechend zu entwickeln und auszuprobieren. Und diese beiden Sichtweisen, Schutz und die Möglichkeit zur Befähigung und Teilhabe und der altersgerechten Entwicklung, gilt es miteinander zu verbinden. Die BAJ hat die Strafverschärfung 2021 prinzipiell begrüßt, da hiermit ein deutliches Signal gegen den Missbrauch von Kindern gesetzt wurde. Die Änderungen haben jedoch aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes gravierende Folgen, da im Rahmen der Strafverschärfung auch verstärkt Kinder sowie Eltern und Fachkräfte betroffen sind. Mit Blick auf den Gesetzesentwurf stellt die BAJ daher fest, dass die anvisierte Reform des § 184b durch die Absenkung der Mindeststrafen und gleichzeitige Beibehaltung der Höchststrafen im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes ist. Denn es ist nicht zielführend, wenn Kinder, die sich beispielsweise im Rahmen von konsensualen Sexting ausprobieren, Eltern, die Fotos zu Beweiszwecken sichern oder Lehrerinnen, die pädagogisch auf Fotos im Klassenchat reagieren, strafrechtlich verfolgt werden. Ein Eintrag in das erweiterte Führungszeugnis und die damit verbundenen Einschränkungen der beruflichen Perspektiven erscheinen unverhältnismäßig im Vergleich zur Ahndung sexueller Übergriffe. Und auch die UN-Kinderrechtskonvention gewährt mit Blick auf die sexuelle Selbstbestimmung das Recht auf eine möglichst freie und unbeeinträchtigte Entwicklung von jungen Menschen, gerade auch in sexueller Hinsicht. Parallel zur Absenkung des Strafrahmens bedarf es aber, und das ist für uns sehr wichtig, einen flächendeckenden Auf- und Ausbau von Prävention und Aufklärungsangeboten für junge Menschen, deren Eltern und Fachkräfte im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB VIII, das ist der erzieherische Kinder- und Jugendschutz. Es bedarf zielgruppenorientierter Aufklärung über inhaltsbezogene Risiken der digitalen Kommunikation. Und aus Sicht des Kinder- und Jugendschutzes muss der Vermittlung von Medienkompetenz ein hoher Stellenwert beigemessen werden. Generell müssen dem gesamten institutionellen Gefüge des Aufwachsens mehr finanzielle, fachliche und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um präventiv, intervenierend und aufarbeitend handeln zu können. Investitionen in langfristig angelegte Präventionsangebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind daher unabdingbar. Darüber hinaus sollte auch der Begriff der Kinderpornografie in diesem Zusammenhang diskutiert werden, denn das Spektrum dessen, was unter dem Begriff subsumiert wird, reicht von einzelnen Abbildungen eines ganz oder teilweise unbegleiteten Kindes in aufreizungsgeschlechtsbetonter Körperhaltung bis zu brutaler sexualisierter Gewalt an Kindern. Und perspektivisch sollte, und auch das ist ja heute schon mehrfach gesagt worden, im Rahmen der weiteren Diskussion eine Reform des Sexualstrafrechts auch der Paragraph 184c der Jugendpornografie in den Blick genommen werden. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank an die Sachverständigen. Wir starten nun mit der Fragerunde. Und als Erster hat sich gemeldet Axel Müller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen in dieser Runde an den Herrn leitenden Oberstaatsanwalt Boger. Die erste Frage mit Blick auch auf die Ausführungen von Herrn Dr. Pichacek des Richterbunds, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beschäftigt sich mit den Fallgruppen, die angedacht wurden, insbesondere von der Unionsfraktion. Halten Sie es mit Blick auf die Praktikabilität für ein gutes und gängiges Vorgehen, wenn wir mit Fallgruppen beschreiben, was eben von der Strafbarkeit ausgenommen ist? Und die zweite Frage mit Blick auch auf die Praxis. Der Herr Peutz hat das Stichwort geliefert, IP-Adressenspeicherung. Wir haben heute jetzt entnommen, dass man jetzt die Verlängerung der Mietpreisbremse gegen die IP-Adressen sozusagen ausgehandelt hat. Sprich, Quick Freeze ist das Stichwort. Der Minister sagt, Quick Freeze ist die richtige Möglichkeit, um die Dinge zu bekämpfen, insbesondere auch Internet- und Pornokriminalität im Internet, Kinderpornokriminalität. Wie sehen Sie es denn als ermittelnder Staatsanwalt, wenn es um die Speicherung von IP-Adressen geht? Halten Sie Quick Freeze für das Richtige oder die vorratsbezogene Speicherung der Adressen, so wie es der EuGH uns möglich macht? Dankeschön.
Frau Helling-Plan.
Ja, Frau Vorsitzende, ich fände es gut, wenn wir uns auf den vorliegenden Gesetzentwurf konzentrieren, auch wenn wir natürlich heute weitere durchschlagende Erfolge verkünden konnten oder der Justizminister das tun konnte. Ich möchte gerne in der ersten Runde Herrn Dr. Pichacek fragen. Und zwar hatten Sie ja ausgeführt zum Thema Übermaßverbot und zu den Alternativlösungen und begonnen auszuführen. Und ich würde Sie gerne im Zusammenhang fragen, ob Sie noch mal vertiefen könnten. Das hat ja dann auch Bezug zur Frage des Kollegen Müller, wie Sie diese Alternativlösung sehen und da es sich eben um die Alternativlösung minderschwerer Fall und Fallgruppenlösung handelt, sind es zwei Fragen.
Frau Eichwede.
Vielen Dank. Auch ich möchte sagen, dass es, glaube ich, wichtig ist, hier in Anbetracht der Praxis und auch in Anbetracht dessen, dass alle Justizminister der Länder gesagt haben, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht, dass wir uns hier über den vorliegenden Gesetzesentwurf austauschen. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständige. Zunächst an Frau Dr. Lederer. Wir diskutieren sehr abstrakt hier ja über den Strafrahmen einer Strafvorschrift. Können Sie genauer schildern, weshalb die Einstufung als Verbrechen in ganz konkreten Einzelfällen zu ungerechten Ergebnissen führt? Und in Anbetracht dessen können Sie auch noch genauer auf die Verfassungskonformität des 184b Strafgesetzbuch eingehen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier auch schon mehrfach erwähnt, das Bundesverfassungsgericht ein Verfahren anhängig hat, weil ein Gericht die Regelung für unverhältnismäßig hält. In dem Fall geht es gerade eben um einen solchen Fall, wo eine Jugendliche erwiesenermaßen unfreiwillig durch eine automatische Download-Einstellung an ihrem Handy eben in Besitz eines entsprechenden Bildes gekommen ist. Und meine zweite Frage geht an Herrn Peutz. Sie sprechen davon, dass durch die Änderung die Ressourcen der Strafverfolgungsbehörden besser auf die Verfolgung von wirklichen Sexualstraftätern fokussiert werden können, für die man eben auch die Ressourcen braucht. Um welche Fälle geht es hier, die priorisiert werden sollten und für die Sie die frei werdenden Kapazitäten dann einsetzen wollen? Vielen Dank.
Carsten Müller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Professor Dr. Eisel. Und zwar, wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf insofern, als dass die in Rede stehenden Tathandlungen zukünftig pauschal zu bloßen Vergehen herabgestuft werden sollten? Sie hatten ja in Ihren einführenden Ausführungen schon dazu Stellung genommen. Das ist der Kernbereich, über den wir hier diskutieren und auch an den im Vorfeld schon Berichterstattung angeknüpft hat mit der einen oder anderen Intention. Deswegen frage ich das noch mal nach, damit wir das ganz deutlich herausarbeiten können. Und dann möchte ich eine Frage an Herrn Becker richten. Wir haben ja bisher den Umstand, dass das Betreiben von Plattformen, über die kinderpornografisches Material ausgetauscht wird, nicht strafbar ist. Und wenn man daran mitwirkt im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, ist das eben auch bislang eher nicht strafbar. Halten Sie es für geboten, dass wir einer Überlegung näher treten, auch so etwas unter Strafe zu stellen? Und sehen Sie eine Möglichkeit, das in diesen Gesetzentwurf mit hineinzubringen? Vielen Dank.
Vielen Dank. Sondern Weyren.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will schon noch mal kurz daran erinnern, dass es in der letzten Legislatur ja auch meine Fraktion und ich waren, die schon genau davor gewarnt haben, dass wenn das so beschlossen wird, wie es beschlossen wird, ja, der Herr Müller, der freut sich heute einen Ast ab. Viel Spaß. Ja, Sie haben da auch in Gesprächen mir gegenüber deutlich gemacht, dass Sie, dass wenn Sie alles zu sagen hätten in Ihrer Fraktion, das anders gestaltet hätten. Das gehört zur vollen Wahrheit. Lieber Herr Müller, das erwähne ich hier auch sehr gerne. Jedenfalls war das so ein Stück weit absehbar. Und insoweit sind wir jetzt halt sozusagen in der Pflicht, etwas zurechtzurücken, um halt der Justiz zu ermöglichen, zu arbeiten. Und der Entwurf bietet dafür, glaube ich, eine Gewähr. Und insoweit, sag ich, müssen wir heute besonders gründlich hinschauen, dass wir, wenn wir das jetzt korrigieren und einen Entwurf auf den Weg bringen, dass es diesmal eben auch gelingt, die Erwartungen der Justiz zu erfüllen, dass sich damit anständig arbeiten lässt. Und ich habe zwei Fragen an die Sachverständigen. Meine erste Frage geht an Frau Wegener. Welche Auswirkungen hat eigentlich die Absenkung der Mindeststrafe auf Kinder und Jugendliche? Können Sie das aus der Perspektive beleuchten? Und meine zweite Frage geht an Frau Schmidt. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme regen Sie auch grundlegende Reformen des Pornografiestrafrechts an. Können Sie uns das ein Stück weit erläutern? Vielen herzlichen Dank.
Dann Günther Krings.
Ja, vielen Dank. Wenn ich das vorab sagen darf, es gibt ja eine gewisse Einigkeit, dass Handlungsbedarf besteht. Insofern ist es auch gut, dass ein Entwurf vorgelegt worden ist. Das will ich auf jeden Fall auch sagen. Weil die Verbrechenseinordnung bestimmten Fallkonstellationen, die Warnfälle sind ja zitiert worden, problematisch ist sicherlich. Dennoch sehen wir die konkret vorgeschlagene Änderung ja auch kritisch, weil danach eben, und das wäre Teil meiner ersten Frage schon, oder geht zu meiner ersten Frage an Herrn Eisele, danach ja auch Besitz und Verbreiten einer Fülle von harten kinderpornografischen Videos, wobei ich den Begriff auch nicht mag, von Missbrauchsvideos mit eindeutigen Vergewaltigungsszenen, die dort zu sehen sind, ja auch dann nicht mehr als Verbrechen einzustufen sind. Deshalb meine Frage, wenn wir damit eben auch die Mindeststrafe auch absenken, welchen Einfluss hat das aus Ihrer Erfahrung heraus dann auf die tatsächlich ausgeworfenen Strafen in der Praxis, wenn ich sozusagen die untere Benchmark dadurch eben auch verändere? Dann eine Frage an Herrn Becker. Sie haben ja, kam leider eine Minute zu spät, aber ich habe es im Reinkommen gehört, von der verheerenden Signalwirkung aus Ihrer Sicht gesprochen, die es hat, wenn man ein Verbrechen im Bereich des sexuellen Kindesmissbrauchs, Darstellung, Verbreitung, Besitz wieder sozusagen herabstuft zu einem Vergehen. Und da haben wir auch teilweise gesprochen hier über die Möglichkeit, das per Tatbestandsausschluss zu machen, also die Verbrechenskategorie zu belassen. Ich frage es ein bisschen suggestiv, aber vielleicht nochmal Gelegenheit für Sie auch nochmal Ihre Einschätzung da noch etwas zu vertiefen. Halten Sie das Thema Schutz von Kindern denn wichtig für wichtig genug, dass der Gesetzgeber notfalls auch diese Fallgruppen dann auch immer wieder anpasst? Ich meine, wir sind ja auch noch in der Lage, auch aus Fehlern zu lernen, sagen wir jetzt ja auch. Also ist das Thema nicht auch wichtig genug, dass das Argument naja, da muss man vielleicht die Fallgruppen wieder mal anpassen von Zeit zu Zeit, vielleicht doch nicht so stark ist, weil es einfach die Signalwirkung so wichtig ist, es grundsätzlich jedenfalls in bestimmten Konstellationen beim Verbrechen zu belassen.
Philipp Hartewig.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Frau Professor Nagel bzw. Herrn Dr. Piczacek. Ich hatte mir im Vorfeld auch noch mal die Diskussion von 2020 angeschaut, auch die Drucksachen und die Stellungnahmen. Und ein wesentliches Motiv auch oder ein wesentliches Argument in der Diskussion war die damals intendierte Abschreckungswirkung auch bei der Strafrahmenanhebung. Deswegen möchte ich fragen, also weil ich auch noch mal in der Stellungnahme auf dem Deutschen Richterbund von 2020 gelesen habe dazu, dass die erhoffte gesteigerte Abschreckungswirkung überhaupt nicht zu erwarten sei, wie Sie das heute einschätzen, beziehungsweise ob es denn aufgrund der Änderung oder der Absenkung der Mindeststrafe und Beibehaltung der Höchstgrenze da Änderungen zu erwarten sind. Vielen Dank.
So, weitere Wortmeldungen haben wir im Moment nicht. Und deshalb beginnen wir mit der Antwortrunde. Und Frau Wegner hatte eine Frage von Kollegin Bayram.
Ja, vielen Dank. Die Frage war die Auswirkung der Absenkung der Mindeststrafe auf Kinder. Wir haben unsere Stellungnahme, die auch vorliegt, überschrieben bzw. mit der Forderung benannt, Schutz und Prävention statt Kriminalisierung und Strafe. Und das beschreibt schon sehr gut die Auswirkung der Absenkung der Mindeststrafe. Denn mit der Änderung des Paragraphen 184b in 2021 geraten Kinder und Jugendliche verstärkt ins Visier der Strafverfolgungsbehörden, die sich im einvernehmlichen Sexting Fotos hin und her schicken. Und das dürfen wir nicht vergessen, konsensuales Sexting ist eben kein Delikt, sondern es gehört zum Entwicklungsprozess von Kindern und Jugendlichen dazu. Und auch das ist heute schon mal gefallen, die Entwicklung ist sehr verschieden bei den einzelnen Kindern und Jugendlichen, also sprich auch das Alter. Und wenn solche Handlungen, sprich das Sexting, nicht mehr als Verbrechen, sondern als Vergehen verfolgt werden, hat es auch für den weiteren Lebensweg der Kinder und Jugendlichen Auswirkungen. Denn eine Verurteilung, und jetzt spreche ich hier natürlich von den Jugendlichen, würde beispielsweise ins erweiterte Führungszeugnis aufgenommen werden, was wiederum den weiteren beruflichen Lebensweg der Kinder, wenn sie beispielsweise in den erzieherischen Bereich oder in den sozialpädagogischen Bereich gehen, verhindern würde. Das hat aber auch Auswirkungen auf jene, die zum Schutz der Kinder und Jugendlichen handeln. Das sind die Eltern, das sind die Fachkräfte, die es ja gut meinen, für die es aber auch dann berufliche Nachteile gibt nach dem aktuellen Gesetzesstand. Und auch die Strafverfolgungsbehörden können sich, und auch hier wieder zum Schutz der Kinder, auf die wirklich schweren Fälle konzentrieren und die Einzelfälle nach einer Prüfung, dafür sprechen wir uns ganz klar aus, beilegen. Parallel zur Absenkung, ich habe es vorhin in meiner Eingangsstellungnahme gesagt, möchte es aber hier noch mal wiederholen, braucht es einen flächendeckenden Auf- und Ausbau von Präventions- und Aufklärungsangeboten für junge Menschen. Medienkompetenz ist hier das Schlagwort. Und aus unserer Meinung nach braucht es die Medienkompetenz am besten schon ab der ersten Klasse und fortlaufend dann. Denn der Prozess entwickelt sich immer weiter. Und mit Medienkompetenz meinen wir nicht allein das Programmieren, sondern wir meinen wirklich den Umgang mit den Medien.
Vielen Dank.
Soweit. Vielen Dank.
2 Minuten pro Antwort bitte im Auge behalten. Und das kann jetzt Frau Dr. Schmidt, ebenfalls Frage von Frau Bayram.
Ja, ich bin gefragt worden nach der Notwendigkeit einer grundlegenden Reform des Pornografiestrafrechts. Voranschicken möchte ich, der Gesetzesentwurf ist so erstmal sinnvoll, weil es ja wirklich hier um die Beseitigung verfassungswidriger Zustände geht. Allerdings weist die ganze Problematik auf den grundlegenden Systemfehler im Pornografiestrafrecht hin. Das ist ja traditionell Wahrnehmungsschutz. Also Jugendliche sollen vor dem Konsum von Pornografie geschützt werden. Erwachsene sollen geschützt werden vor dem Konsum harter Pornografie, um Nachahmung zu verhindern zum Beispiel. Und der Schutz der Persönlichkeitsrechte dargestellter Personen ist da überhaupt nicht im Blick. Und der folgt aber ganz anderen Grundsätzen. Der Begriff der Pornografie macht in Bezug auf das Persönlichkeitsrecht sexualbezogener Personen eigentlich keinen Sinn. Der Pornografiebegriff enthält das auch nicht als Kriterium. Es kommt nicht darauf an, ob der Inhalt darauf abzielt, sexuell zu erregen. Es kann auch der Diffamierung dienen, zum Beispiel, dass so ein Inhalt hergestellt und weitergeleitet wird. Also hier bräuchte man eigentlich eine ganz grundlegende Trennung von diesen beiden Regelungsbereichen. Faktisch ist es im Moment so, dass Kinder und Jugendliche trotzdem gut geschützt sind, weil wir die Normen integriert haben ins Pornografiestrafrecht. Allerdings haben wir erhebliche Regelungslücken bei Erwachsenen. Also absolute Herstellungs- und Besitzverbote gibt es im Straftatbestand der Gewaltpornografie zum Beispiel nicht. Ja, also das ist eine Regelungslücke, die sich sehr aufdrängt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Polz hatte eine Frage von Frau Eichwede.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte im Eingangsstatement gesagt, dass wir einen Anstieg der Fallzahlen im Deliktsfeld verzeichnen. Das betrifft sowohl die quantitative als auch die qualitative Seite. Quantitativ stellt uns momentan die sogenannten NCMEC-Verfahren vor eine extreme Herausforderung. Qualitativ ist auf EU-Ebene der Digital Service Act entschieden worden, ebenso der CSA Act ist entschieden worden, der uns einen konkreten Rahmen setzt, was die Sicherheitsbehörden und die Unternehmen stärker in die Pflicht nimmt, was grundsätzlich zu befürworten ist, was uns aber als Polizei in die Lage versetzt oder momentan nicht in die Lage versetzt, nämlich Ressourcen zu binden. Die Aufklärung, die Verfolgung krimineller Strukturen, also organisierte Kriminalität, muss hier Priorität haben. Das sind die Fallbeispiele, die hier absolute Priorität haben müssen. Es geht um Fälle der Pädophilie beim Erwerb. Es geht um organisierte kriminelle Strukturen zur Produktion und zur Verbreitung des Materials, also ein starkes kriminelles Milieu, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns hier in einem umfangreichen Tätergeflecht. Es sind keine Einzeltäter, alleinlaufende Wölfe, sondern es sind immer neue Ermittlungswege, die sich aufgrund dieses Tätergeflechts ergeben, die uns eben oder die bei uns in der Polizei Ressourcen binden, organisierte kriminelle Strukturen mit einer Art Jobvermittlung, muss man schon sagen, nämlich Hacker, Informatiker, Vermittler, Vermieter, Plattformbetreiber, auch wenn es nicht strafrechtlich ist, aber diese Kette an Jobs innerhalb dieser kriminellen Strukturen, diese Aufklärung, diese Verfolgung, das bindet bei uns extrem Ressourcen. Um welche Fälle es geht, zur Frage. Es geht erstens um Entlastung von Fällen, über die gerade gesprochen wird, nämlich wo, wie erwähnt, ahnungslos aus Verhinderungs-, Verfolgungsgründen oder präventiven Gründen Personen handeln. Zweitens geht es um Fälle, die Priorität haben aufgrund der organisierten strukturellen Kriminalität, also eindeutiges sexuelles Tatmotiv, Vorfeldhandlungen, um dies zu tätigen, kriminelle Strukturen mit Bezug zur organisierten Kriminalität. Und drittens schließe ich mich Frau Wegener an, wir brauchen dadurch durch die Entlastung von den erwähnten Fällen in den Eingangsstatements eine Stärkung, insbesondere der Ressourcen der Gefahrenabwehr und der Prävention, auch bei der Polizei, weil als Polizei wir hier eine Vorbildfunktion wahrnehmen wollen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dr. Bischacek hatte drei Fragen von den Kollegen der FDP.
Ja, zunächst mal die Frage nach einer etwaigen Fallgruppenlösung, die ja eine Überschneidung bildet mit der Frage, welche Fälle verstoßen gegen das Übermaßverbot. Denn die sollen ja letztlich ausgeklammert werden. Also mir ist kein überzeugendes Modell bekannt. Ich habe bereits ein bisschen was dazu lesen können. Das war auch etwas, was Herr Becker eingestellt hat als Diskussionsgrundlage. Und beim Studium dieser Fallgruppen ist mir bereits klar geworden, dass das nicht funktionieren kann, nach meinem Dafürhalten. Die Fallgruppen, die wir hier haben, sind mannigfaltig, es ist dynamisch. Es ist etwas, was kaum einzufangen ist. Also ich will es hier nur noch mal, wir haben jetzt schon viele Fallgruppen gehört, aber dabei bleibt es nicht. Also es sind Personen, die via WhatsApp Bilder geschickt bekommen auf ihr Handy und das erst später bemerken. Das sind technische Geschichten, die man unter Umständen mit fortlaufender Entwicklung der Technik jetzt noch nicht vorhersehen kann. Dann gibt es Bürgerrechtler, die auf Missstände in Sachen Kindesmissbrauch in ihrem Heimatland hinweisen wollen und das dann bei Facebook hochladen. Auch da haben wir in solchen Fällen der Praxis. Dann gibt es Menschen, die das Problem der Pädosexualität für sich erkannt haben, zur Polizei gehen, Anzeige erstatten, reinen Tisch machen wollen, ihr altes Leben hinter sich lassen wollen. Vergleichbar mit jemandem, der eine Waffe bei der Polizei abgeben will, sowas kennt man ja auch, und sozusagen sich selbst anzeigt. Und dann weitestgehend dann auch Leute, die Eltern, das haben wir ja bereits gehört, Verfahrensbeistände in familienrechtlichen Verfahren, die darauf aufmerksam machen wollen, dass Missbrauch geschieht. Also die Liste dieser Fälle ließe sich endlos fortführen. Insbesondere, große Überschrift, Menschen, die Beweismaterial zur Polizei bringen wollen oder zur Staatsanwaltschaft. Der Schlagwort, das berechtigte Interesse ist gefallen. Und da möchte ich auch davor warnen, das klang ja eben auch schon mal an, ich meine bei Herrn Professor Dr. Eisele, dass wir hier auch wieder die Möglichkeit eines Missbrauchs haben. Also wir sollten nicht durch die Möglichkeit, Fallgruppen zu schaffen, wieder Schlupflöcher schaffen für Personen, die dann unter einer False Flag sozusagen Kinder mit pornografisches Material bei sich horten und sich dann als diejenigen gerieren, die zur Aufklärung beitragen wollen. Also da tun wir uns wirklich keinen Gefallen. Im Übrigen sollten Gesetze generell auch für eine Vielzahl von Fällen formuliert sein und anwendbar bleiben und von einem Gesetzestechnik, die da lautet, alles Verbrechen, es sei denn, und dann machen wir einen Katalog mit 20 verschiedenen Fallgruppen, der ständig zu ergänzen ist, davon halte ich nichts. Was den minderschweren Fall anbelangt, das ist schon klar geworden, Strafbefehl, Opportunitätsentscheidung und hier, das ist das, was wir brauchen in der Praxis und es hat auch einen Grund, weswegen wir das brauchen. Das Ziel, das wir bei diesen Verfahren doch verfolgen, ist, diese Menschen in eine Therapie zu bringen, sie darauf aufmerksam zu machen, dass das, was sie tun, beachtenswert ist und therapiebedürftig ist. Diese Daten müssen aus dem Verkehr gezogen werden, das darf sich nicht multiplizieren und das erreichen wir. Und natürlich auch eine spürbare Sanktion. Aber das kann ich mit Einstellung der Paragraph 153a in der Praxis wunderbar machen. Und das praktiziere ich seit Jahren. Es bedarf keines Verbrechenstatbestands, um die Praxis dazu anzuhalten, ordnungsgemäß zu sanktionieren und zu strafen. Ganz nebenbei noch, das ist mir auch aufgefallen in der Diskussion, wir haben auch jetzt, wenn es jetzt zum Verbrechenstatbestand heruntergestuft würde, die Möglichkeit nach Paragraph 47 Absatz 2 StGB, Geldstrafen zu verhängen. Also auch diese Option ist möglich. Das muss man nicht separat vorsehen. Deswegen ist es auch genau richtig, dass wir beim Vergehenstatbestand bleiben mit erhöhtem Mindestmaß, wie es der Entwurf vorsieht. Auch noch mal nebenbei, das muss ich hier jetzt einfach mal sagen, das Betreiben von kinderpornografischen Plattformen ist bereits nach § 127 StGB unter Strafe gestellt. In dem Verfahrenskomplex Boys Town wurden sehr, sehr hohe Strafen erzielt, auch ohne diesen Paragraph 127. Also man kann nicht behaupten, dass es straffrei ist, kinderpornografische Plattformen zu betreiben. Das Thema und die dritte Frage, die Frage der Abschreckungswirkung. Wir haben hier keine empirischen Belege. Das, was wir an Zahlenmaterial haben, weist in die entgegengesetzte Richtung. Wir haben eine stetige Zunahme. Es ist leider Gottes, auch wenn das jetzt hier sehr, sehr merkwürdig klingt, ein boomendes Geschäft. Wir haben Fallzahlen, die explodieren. Polizei und Staatsanwaltschaften sind hochgradig belastet. Und wir brauchen Hilfe. Und diese Hilfe besteht nicht darin, dass wir einen Verbrechenstatbestand hochsetzen. Die heutige Anhörung ist im Prinzip etwas, was eine Nebelkerze ist. Wir reden über Strafmaß und es ist immer schnell natürlich möglich, seitens der Politik das Strafmaß zu erhöhen. Und dann hat man der Praxis einen Gefallen getan. Das ist mitnichten der Fall. Wir brauchen eine Stärkung der Ermittlungskompetenzen. Wir haben vorhin ein Stichwort gehört, ich erwähne es trotzdem, ich kann nicht anders. Wir brauchen die Speicherung von IP-Adressen. Wir brauchen die Stärkung der Ressourcen, personell wie technisch, sachlich. Das Strafmaß allein, das sind Steine statt Brot für die Praxis der Strafverfolgung. Vielen Dank.
Danke schön. Es geht weiter mit Frau Professor Nake und einer Frage von Kollegen Hartewig.
Genau. Bei mir bezog sich die Frage auch auf die Abschreckungswirkung dieses Tatbestandes. Wir haben ja hier den vorliegenden Fall, dass die Höchststrafe weiterhin beibehalten wird. Das begrüßen wir auch. Insoweit haben wir hier eine Möglichkeit, eine Abschreckungswirkung, die vorhanden ist. Gleichwohl wissen wir, die Zahlen in den Fällen, die nehmen deutlich zu. Das sollte uns aber nicht hindern, hier diesen Strafrahmen für die Mindeststrafe anzupassen, einfach weil hier Fälle behandelt werden, wo es um Personen geht, die überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein haben, weil sie eher eine aufklärerische Intention verfolgt haben, also Lehrer, die Bildmaterial weitergeleitet haben, Eltern, die Bildmaterial weitergeleitet haben. Das ist im Sinne des Kinderschutzbundes, dass diese Personen nicht unter Strafe gestellt werden. Und hier ist auch nicht zu erwarten, dass da eine weitere Ausweitung dieser Sachverhalte passiert durch diese Absenkung dieses Strafrahmens. Danke.
Frau Dr. Lederer antwortet auf Kollegin Eichwede.
Ja, ich habe ja im Grunde zwei Fragen gestellt bekommen, die ich gemeinsam beantworten kann. Was die praktischen Auswirkungen und die tat- und schuldangemessene Reaktion betrifft, kann ich da im Grunde zwei Beispiele nennen. Ich habe tatsächlich einen Fall mit dem sogenannten Huhn-Video, wo wirklich ein kleiner Schnipsel, eine GIF-Datei mit einem ein Huhn penetrierenden Kind zu sehen ist. Das Kind lacht sich kaputt. Es ist die Frage, ob überhaupt der Pornografiebegriff hier einschlägig ist. Aber weil auch das Bundesverfassungsgericht eigentlich in dem als unzulässig verworfenen Vorlagebeschluss aus Wuppertal das auch problematisiert hat, ob es Pornografie überhaupt ist, gibt es ein Ermittlungsverfahren und wird das problematisiert und landet bei mir. Und es ist besonders misslich. Ich bin eine große Freundin und Befürworterin der jugendstrafrechtlichen Flexibilität. Aber mein Mandant ist gerade dem Jugendalter nach Strafrecht entwachsen. Er ist kalendarisch ein Erwachsener. Ein Mitschüler von ihm in diesem Klassenchat wird noch nach Jugendstrafrecht behandelt. Und da ist eine Einstellung möglich. Bei meinem Mandanten droht ein Jahr Freiheitsstrafe für ein von allen Beteiligten eher als Spaßvideo eingeordnetes Video. Und Herr Boger hat es zu Recht angesprochen, die Kooperationsbereitschaft ist sehr gering mittlerweile. Was die Verfassungswidrigkeit betrifft, hat das Amtsgericht Buchen das sehr eindrücklich dargestellt, sowohl was den Sachverhalt als auch die Dilemmata betrifft. Ich habe es als zwei Fragen verstanden, deshalb hatte ich ein bisschen ausgeführt, aber vielleicht kann man das noch nachher nachschieben. Danke.
Hält sich ja noch im Rahmen und es geht weiter mit Professor Eisele. Sie hat noch zwei Fragen.
Ja, zunächst zur Frage von Herrn Müller nochmal grundsätzliche Einstufung als Vergehen oder Verbrechen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man statuiert ein Vergehen und stuft dann hoch in Einzelfällen durch Regelbeispiele oder Qualifikation. Bei einer Qualifikation würde es zum Verbrechen, beim Regelbeispiel nicht. Deshalb neige ich eher zu Regelbeispielen, weil man dann wirklich flexibel bleibt. Und die andere Möglichkeit ist, man bleibt grundsätzlich beim Verbrechen und stuft herunter durch Privilegierungstatbestände für bestimmte Fallgruppen. Das wurde allerdings auch schon gesagt, mehrfach gesagt, dass da das Problem bleibt, dass natürlich immer neue Fallkonstellationen auftreten können und man dann jedes Mal neu mit der Frage der Verfassungsgemäßigkeit konfrontiert wird. Nur ein Beispiel neben dem von Frau Lederer gerade genannten. Wenn jemand nur ein einziges Bild, ein Posing-Bild besitzt, das an der Grenze zur straflosen Nacktaufnahme liegt, glaube ich, wäre auch eine Verbrechen und eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr nicht mehr schuldangemessen. Und alle denkbaren Konstellationen zu regeln, ist tatsächlich sehr schwer. Die zweite Frage von Herrn Krings nochmal zur unteren Benchmark, wenn man den Strafrahmen verschiebt. Grundsätzlich gibt es in ganz verschiedenen Bereichen Auswertungen. Ist es schon so, wenn sich der Strafrahmen nach unten verschiebt, werden auch die Strafen, die von der Praxis aufgeworfen werden, ein Stück weit geringer. Das muss man sehen. Ich hatte für den EDATI-Untersuchungsausschuss eine umfängliche Auswertung gemacht. Da war der Strafrahmen für Besitz damals bis zu 2 Jahre und die Strafen waren aus meiner Sicht erstaunlich gering, die Praxis verhängt hat. Also in 85% der Fälle war man unter 9 Monaten zur Bewährung und es waren teilweise Fälle mit Tausenden von Filmen mit schwerstem Missbrauch. Das hat sich jetzt geändert, aber natürlich auch durch die Verschiebung des Strafrahmens. Jetzt muss man natürlich den Entwurf, muss man es realistisch einschätzen. Die Obergrenze bleibt ja erhalten. Die Untergrenze wird auf 6 bzw. 3 Monate für den Besitz herabgesetzt. Das sind die Auswirkungen natürlich nicht so stark, wie sie nach alter Rechtslage waren, aber dass die Taten insgesamt ein Stück weit milder dann eingestuft werden, ist nicht auszuschließen. Und jetzt schließe ich den Kreis. Deshalb würde ich eben für bestimmte Konstellationen der Praxis ein Signal geben über Regelbeispiele, wie man es beim Diebstahl bei anderen Delikten hat, Filme, die wirklich Missbrauch von Kindern mit Beischlafshandlungen zeigen, dass man da mit den Regelbeispielen eine Mindestgrenze auch fixiert.
Dann geht es in der Antwortrunde weiter mit Herrn Burger. Sie hatten eine Frage von Axel Müller. 2 Fragen. Entschuldigung.
Ich danke für die Fragen. Die erste Frage ging in die Herr Professor Eisele auch angesprochen hat, Fallgruppenregelbeispiele. Wie schätzen wir das von Seiten der Praxis ein? Jede Regelung ist besser als die derzeitige Regelung. Und Fallgruppen, die privilegieren oder auch die verschärfen, sind immer denkbar. Jede Fallgruppe birgt aber die Gefahr, dass sie neue Abgrenzungsprobleme schafft, dass darum gerungen wird und dass das die Prozesse natürlich aufbläht und Nebenkriegsschauplätze eröffnet. Gerade wenn es um privilegierende Fallgruppen geht, die dann auch mit der Frage verbunden sind, alles oder nichts. Und dann kann ich mich meinem Kollegen Herr Dr. Picharczyk anschließen. Die Vielgestaltigkeit der Lebenssachverhalte, die wir bei den Fallgruppen betrachten müssen, ist einfach unendlich groß. Und wir hätten das Problem, dass wir ständig hinterherrennen. Ich habe mir mal alle Akten angeschaut bei uns in der Behörde, die im letzten Jahr so durchgelaufen sind in diesem Deliktsbereich. Und ich kann Ihnen auch versichern, ich glaube, wir kämen in der Praxis zurecht ohne weitere Vorgaben des Gesetzgebers. Man merkt schon sehr schnell, welchen Unrechtsgehalt das zugrunde liegende Verfahren aufweist. Ist es der Schulhofchat oder ist es eine Tat mit sehr viel Material, die auch eine viel stärkere Ahndung erfordert? Das, glaube ich, könnte die Praxis bewältigen ohne weitere Fallgruppen. Weiter habe ich eine aktuelle Frage bekommen zu den Ermittlungsmöglichkeiten im Bereich Kinderpornografie, Cybercrime insgesamt. Natürlich ist das ein zentrales Thema. Auch da gehe ich einig mit meinem Kollegen Herr Dr. Picharczyk. Die Strafen nicht nur festzusetzen, sondern dann auch durchgesetzt zu bekommen, das ist das Thema, mit dem wir in der Praxis ganz stark kämpfen. Die Frage, die der Herr Abgeordnete Müller aufgeworfen hat, der Vorratsdatenspeicherung, ist schnell eine Frage der Täteridentifizierung. Und das Bundeskriminalamt bekommt pro Tag 3- bis 4-stellige Zahl an Verdachtsmeldungen über NCMEC, teilweise mit Möglichkeiten, den Täter zu identifizieren. Teilweise kann man es ermitteln. Es ist erstaunlich, wie viele mit Klarnamen agieren im Internet. Aber in einem Viertel der Fälle, nach aktuellen Auswertungen des Bundeskriminalamts, müssen die Ermittlungen auf Ebene BKA ohne weitere Veranlassungen durch die dortige Zentralstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eingestellt werden. Und da würde es natürlich helfen, wenn die IP-Adressen gespeichert sind. Es gibt auch die Möglichkeit des Quick Freeze. Letztlich sind es technische Fragen und es ist so hochaktuell, dass ich das heute nicht bewerten kann und auch nicht bewerten will. Was die bessere Möglichkeit ist, wenn Quick Freeze kommt, ist es sicher notwendig, dass eben bei der Regelung sichergestellt ist, dass auch etwas einzufrieren ist. Das setzt ja auch eine Speicherung, ja, in irgendeiner, eine Speicherpflicht in irgendeiner Weise voraus. Sonst tut man sich in dem Punkt schwer. Und natürlich muss Quick Freeze uns auch ermöglichen, die Täteridentifizierung durchzuführen. Da sind große Vorbehalte vom Bundeskriminalamt, ob das mit im Wege des Quick Freeze gilt. Aber nicht heute das zentrale Thema, aber die Frage wurde gestellt.
Ja, vielen Dank für diese angedeutete Antwort. Und Herr Rainer hat jetzt das Wort mit Antworten auf Carsten Müller und Dr. Krenks. Herr Becker, Entschuldigung.
Ja, herzlichen Dank auch für die ernsthafte Auseinandersetzung mit unseren Alternativvorschlägen. Ich danke auch Frau Klaus, dass sie noch mal hervorgehoben hat, dass der Betroffenenrat ein anderes Votum hat. In der Tat, lassen Sie uns bitte dran denken, es geht um die Betroffenen oder davor, oder später, wenn sie denn älter sind, oder auch um Kinder und nicht um Staatsanwaltschaftsinteressen, Polizeiinteressen oder Richterinteressen. Wir reden hier über Betroffene, aber leider nicht mit. Ich glaube zwar, dass wir eine Menge Sachverstand mitbringen, aber das sollte nur noch mal ein Hinweis sein. Lassen Sie uns die um Gottes Willen nicht vergessen. Und ich bin sehr neugierig, Herr Pichacek. Sie sagten aus meiner Sicht verständlich, es gibt hier eine Lücke, es gibt da eine Lücke. Ich würde, wir haben nur nicht die Zeit, in diesem Kontext sagen, wenn wir mal anders anfangen würden und würden einfach nur sagen, das ist eine Diskussionsgrundlage. Wie würden Sie es dann versuchen? Dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich Wege gibt. Es wird nie alles zu schließen sein an Lücken, aber vielleicht ließe sich das finden. Und das war unsere Absicht. Wir wollten einfach die Diskussion suchen. Genauso wie ich das äußerst spannend fand, von Herrn Eisele zu sagen, kann man nicht jetzt irgendwo wenigstens einen heraufgesetzten Tatbestand schaffen. Ich möchte einfach, und jetzt gehe ich über zu der Frage von Herrn Krings, ich möchte einfach, dass wir flexibler sind in Zukunft. Also das Strafrecht ist so ein gutes altes Dampfschiff, das sich da so über die Jahre durchschlängelt und gewöhnlich auch in den Zielhäfen ankommt. Aber wir haben mittlerweile eine Zeit und Geschwindigkeit in der Weiterentwicklung auch von Techniken, dass bestimmte gute alte Grundsätze nicht immer auf Dauer passen und nicht mehr passen. Und wenn ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, der Grundsatz der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit im Strafverfahren, welch ein Heiligtum, ich stehe dazu. Aber wir merken doch, wenn wir bei bestimmten Massendelikten sind, wie der Kinderpornografie, da kriegen wir es manchmal gar nicht mehr hin, sondern man muss sich dann versuchen, auf bestimmte Minimalansätze zu beschränken. Und deswegen glaube ich in der Tat, das war ja die Frage, wir brauchen einfach in Zukunft gerichtet auch mehr Mut, dann mal zu sagen, jetzt haben wir das mal 3 oder 5 Jahre erprobt. Das hat sich nicht bewährt oder es hat sich weiterentwickelt. Wir haben es vorhin schon gemerkt, ich war sehr begeistert eigentlich von Ihren Zweifeln an dem Begriff Kinderpornografie. Das hatte ich auch sehr intensiv mit Frau Lamprecht schon diskutiert. Und sie meinte damals, sie konnte sich nicht durchsetzen wegen der europäischen Standards des Begriffs Abuse. Und dass deswegen man das beibehalten müsse. Ich teile Ihre Auffassung. Jetzt ist es wieder 3 Jahre her. Also insofern, ich rufe einfach auf zu mehr Offenheit, auch mal für Weiterentwicklung. Und eins noch, das muss ich jetzt loswerden, auch Frau Wegner hatte einen Begriff, ich habe es mir notiert, konsensuales Sexting gehört zum normalen Entwicklungsprozess von Kindern dazu. Ich sage jetzt mal so, das halte ich für gefährlich. Also in meiner Generation gab es so etwas noch nicht, dass wir uns irgendwelche Bilder geschickt hatten. Und ich glaube, wir haben trotzdem unsere Familien groß bekommen. Und das konsensuale Sexting von heute, das ist das Mobbing von morgen oder das Bloßstellen von jemandem, der bis in den Suizid getrieben werden kann. Denn wenn einvernehmlich solche Bilder hin und her gehen und eine Beziehung mal gegen die Wand geht, dann wird ganz schnell das ins Netz gestellt, wo man sagt, das ist die oder das waren wir. Und ich sehe da eine Menge an Risiken. Also ich glaube zwar, dass das durchaus üblich ist bei jungen Leuten, aber jetzt bin ich wieder ganz bei Ihnen. Wir müssen denen das bewusst machen, welche Risiken damit verbunden sind. Und deswegen standen mir nur die Haare so ein bisschen hoch bei dem Begriff konsensuales Sexting. Das Konsensuale von heute ist der Streit von morgen oder die Beziehungskrise. Und darauf wollte ich nur hinweisen. Dankeschön.
Ja, wir starten in die zweite Fragerunde und als erstes hat sich gemeldet Kollege Fechner.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zwei Fragen an Frau Klaus. Und zwar zum einen, ob Sie auch Handlungsbedarf sehen, die Höchststrafen sich anzuschauen, also 5 bzw. 10 Jahre. Und die zweite Frage wäre Ihr Hinweis, eine Evaluation durchzuführen, wenn Sie da uns noch mal darlegen könnten, was würden Sie genau evaluieren wollen, also welche Fallkonstellation, wo sollten wir bei einer Evaluation das Augenmerk richten?
Sandra Bayram.
Ich möchte voranstellen, dass ich als Obfrau im Rechtsausschuss und für Strafrecht zuständige Abgeordnete den Rechtsstaatsinteressen und den Verfassungsinteressen mich verpflichtet fühle. Und insoweit finde ich es nicht ganz unproblematisch, den Eindruck zu erwecken, es ginge hier um das Interesse der Staatsanwälte oder die hätten ein anderes Interesse. Das will ich mal vorwegschicken. Da war ein gewisses Unbehagen bei mir, will ich schon deutlich machen. Jetzt will ich meine beiden Fragen richten an die erste Frage an Frau Wegener. Aus meiner Fraktion gibt es ja immer wieder diese Forderung, dass wir den Begriff der Kinderpornografie nicht verwenden, weil er halt weder den Sachverhalt vernünftig beschreibt, noch das Unrecht der Kinder sozusagen in der Begrifflichkeit schon darstellt. Können Sie noch mal oder können Sie mal darstellen, wie Sie dazu stehen, die Begrifflichkeiten im Sexualstrafrecht, also insbesondere den Begriff der Kinderpornografie, zu ändern? Und an Frau Dr. Schmidt hätte ich die Frage, und zwar schreiben Sie auf der Seite 10 Ihrer Stellungnahme, dass es einen grundlegenden Bedarf an einer Neuordnung des Strafrechts hinsichtlich sexualbezogener Inhalte gibt. Vielleicht können Sie das im Rahmen der Möglichkeiten hier ausführen. Vielen Dank.
Kollegin Helling-Plahr.
Vielen Dank. Ich möchte in der zweiten Runde gerne Frau Professor Nake fragen. Zunächst, wie sich Ihrer Erfahrung nach die aktuelle Rechtslage auf betroffene Jugendliche und auch auf ihre Familien auswirkt, wenn die Jugendlichen aus jugendlicher Unbedarftheit und ohne pädosexuelle Absichten gehandelt haben, sich aber gemäß der aktuellen Rechtslage strafbar gemacht haben, und ist es aus Ihrer Sicht richtig, dass solchem Verhalten von solchen Jugendlichen überhaupt mit dem Strafrecht begegnet wird, oder gibt es andere präventive Ansätze, die vorzugswürdig sind?
Axel Müller.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Eisele, und zwar komme ich noch mal zurück auf Ihre Regelbeispielstechnik, die Sie da jetzt gerade noch mal erläutert haben. Mir ist eines nicht ganz klar. Sie sprechen von Regelbeispielen, haben jetzt bei Ihrer letzten Antwort auch den 243 StGB mit ausgeführt, der ja ein Vergehen ist, wie wir wissen, weil er ja nur eine Verschärfung im Sinne einer nach oben gesetzten Höchststrafe kennt, bis zu 10 Jahre. Und machen in Ihren Ausführungen aber deutlich, dass Sie für diese besonders schweren Fälle, die Sie Regelbeispiele nennen und auch in der Regel damit ein unbenanntes Regelbeispiel auch offen lassen, dass Sie für die eine Mindeststrafe sich von 1 Jahr vorstellen könnten. Und damit kommen Sie ja nach 12 StGB automatisch mit dieser Mindeststrafe, nämlich in den Verbrechenstatbestand. Und deshalb meine ich, ob es nicht besser wäre, das als Qualifikation zu formulieren, so wie wir es kennen beim Raub, mit beispielsweise mit den Waffen oder wie auch immer. Das ist meine Verständnisfrage, die ich da noch nicht selber mir beantworten kann. Vielleicht können Sie das. Danke.
Vielen Dank. Ich selbst habe auch eine Frage, und zwar an Frau Klaus und Herrn Burger. Ja, ich, Vorsitzende. Ja. Und zwar möchte ich noch mal zurückkommen auf das einvernehmliche Sexting, dem ja häufig innewohnt, dass es nicht ein Leben lang einvernehmlich bleibt, sondern dass diese Dinge auch auseinandergehen und dann das Einvernehmen eben entfällt im Nachhinein und dann aber Bilder im Besitz des anderen sind und ein mögliches Erpressungspotenzial oder eben auch Weitergaben und so weiter. Jedenfalls unabhängig davon, ob es passiert, eine große Bedrohung und Verunsicherung des anderen Partners, Partnerin ausmacht. Wie, also mich hat jetzt ein bisschen dazu veranlasst, weil diese Fallkonstellation ja immer so als minder schwer und irgendwie Ausnahme und so weiter, muss man flexibel handhaben, genannt wurde. Wie kann man dem denn gerecht werden, dass sich die Situation in dieser Art und Weise grundlegend ändert? Im weiteren Verlauf der Geschichte. Danke. So, und darauf kann dann auch jetzt gleich Herr Burger antworten, wenn er mag. Gut, dann geht es gleich weiter mit Frau Klaus.
Vielen Dank für die Fragestellungen. Ich fange mal hinten an. Konsensual unter annähernd Gleichaltrigen heißt nicht, dass es nicht ein Machtungleichgewicht geben kann. Und wir wissen, bezogen auf sexuelle Gewalt, egal in welchem Kontext, dass das Ausnutzen eines Machtungleichgewichts sozusagen sexuelle Gewalt auslöst. Und das ist genau das Problem in der Fragestellung, die Sie haben. Und ich möchte das auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist die Ebene der Entwicklung. Was ist, wenn eine Beziehung auseinandergeht und dann die Weitergabe nicht mehr einvernehmlich ist? Dann wird Macht ausgenutzt, die ich habe, weil ich über Bilder verfüge. Und das per se bei einem jugendlichen Täter dann entsprechend nicht zu sanktionieren beziehungsweise auszunehmen, weil man ursprünglich annähernd gleich alt war, ist in meinen Augen kein guter Weg. Und die andere Variante ist, und deswegen habe ich vorhin auch versucht, darauf hinzuweisen, dass ich schon die Sorge habe, einen Automatismus anzunehmen, dass wenn es hier ein älteres Kind ist, 13, und da ein Jugendlicher mit, sagen wir, 14, das sozusagen von vornherein als vermeintlich gleichgewichtig zu sehen. Das lässt sich so nicht sagen. Und ich möchte mal eine Fallkonstellation nehmen, wo wir sagen, was ist denn selbst in Bereichen der stationären Eingliederungshilfe, wo ich Jugendliche genauso habe, die schon als TäterInnen aufgefallen sind und genauso Kinder mit Beeinträchtigungen habe. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass nur weil ich eine gleiche Altersklasse habe, es kein Machtungleichgewicht gibt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass Sie die Chance haben, sozusagen auf einen Fall zu gucken und aber auch die Verpflichtung haben und dass man dann nicht in eine vorschnelle Einstellung geht, weil man sagt, ach, die sind ja fast gleichaltrig und ich möchte nicht belasten. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass es natürlich das Konsensuale gibt, da bin ich auch vollkommen bei Ihnen, und dass wir in der Überprüfung, liegt ein Machtungleichgewicht vor oder nicht, sozusagen mit Kindern, Jugendlichen so umgehen, dass es möglichst konsequenzenlos für den weiteren Entwicklungsweg ist, wenn wir feststellen, ja, es ist konsensual und das ist dann die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und das sind für mich so diese unterschiedlichen Bilder, aber einen Automatismus darf es nicht geben. Die Frage der Höchststrafe kann ich relativ kurz machen. Das entspricht schon den Forderungen vor der Reform mit diesen 10 Jahren. Und insofern, ja, ich würde dabei bleiben. Die Höchststrafe ist angemessen. Die Frage der Evaluation, das sind unterschiedliche Elemente. Auch hier dem Betroffenenrat geht es sehr stark darum, um das einmal klar zu machen, auch das Verhältnis der Einstellungen zu, wie häufig kommt es zu einem Urteil. Weil wir insgesamt im Sexualstrafrecht bezogen aus der betroffenen Perspektive die Wahrnehmung haben, dass es im Verhältnis überproportional selten zu einem Urteil kommt. Und wenn sich eine solche Verschiebung rein quantitativ auch über die jetzt vorzunehmende Reform ergäbe, dann wäre es ein Signal dafür, dass irgendetwas im Verhältnis nicht stimmt. Das heißt, einmal ist es die Frage der Zahlen. Und für uns und für mich im Amt ist es gleichzeitig wichtig, dass wir aber auch die Überprüfung der Voraussetzungen in einer Evaluation haben. Also wann sind die Voraussetzungen gegeben für eine Einstellung und steht die Entlastung der Justiz hier im Vordergrund? Das war die Frage, die ja schon aufgegriffen wurde. Oder sind das eben qualitative Merkmale in der Entscheidung? Und ich glaube, das gehört zur Qualitätssicherung einer Reform dazu, dass man dann auch entsprechend sagt, ja, wir müssen das eben auch evaluieren. Und das, was mir für die Frage, wie gehen wir insgesamt mit technischen Entwicklungen um und was müssen wir uns anschauen und wie offen müssen wir sowohl für die Ermittlungsarbeit wie auch in dem Rechtsrahmen, den wir geben, sein, möchte ich an der Stelle einmal sagen, wir können uns dem nicht verschließen, dass wir natürlich auch KI in allen Richtungen brauchen. Wir können uns nicht verschließen, dass wir auch technologieoffen sein müssen und das gerade bei Missbrauchsdarstellungen auch mitdenken müssen. Und deswegen werden wir Gesetze im Bereich der Missbrauchsdarstellungen aufgrund der technischen Entwicklungen auch in Zukunft anschauen müssen. Ich denke, dass wir dieser technologischen Entwicklung, dass man mit ihr Schritt halten muss, führt eben zu Herausforderungen, wie sie auch schon genannt werden. Und als Letztes ist es mir noch mal wirklich wichtig zu sagen, dass in meinen Augen der Pornografiebegriff wirklich schwierig ist, weil er implizit eine Einvernehmlichkeit in den Raum stellt, die bei diesen massiven Gewalttaten, die hier häufig dargestellt sind, in keiner Weise gerechtfertigt sind. Und Sie haben gerade vorhin das Stichwort EU genannt. Und da möchte ich einmal darauf hinweisen, dass auch in der Richtlinie, die die EU gerade wieder aufgemacht hat, ja gerade der Begriff Abuse wieder genannt ist und dass wir an der Stelle auch bei der EU sozusagen eine Entwicklung sehen und deswegen in meinen Augen sehr klar wir an einer veränderten Begrifflichkeit arbeiten sollten und die ganz klar aufnehmen sollten. Es geht nicht um Pornografie.
Professor Eisele hatte eine Frage von Axel Müller.
Ja, es ging nochmal um die Frage des Verbrechenscharakters. Nach Paragraph 12 ist ja Anknüpfungspunkt die Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Und bei Qualifikation haben wir ein Verbrechen. Bei Regelbeispielen, besonders schweren Fällen wegen Paragraph 12 Absatz 3, bleibt es aber beim Vergehenscharakter. Und wir haben ja in Paragraph 184b Absatz 2 für Gewerbsmäßigkeit und Bandenhandeln sogar eine Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren, also ein Verbrechen. Jetzt könnte man natürlich denken, dass man nach meinem Vorschlag, der ja an den Inhalt schwerer Missbrauch anknüpft, eine Qualifikation macht, die etwas drunter liegt, mit einem Jahr. Ich habe mich letztlich für den besonders schweren Fall entschieden, um nicht wieder in die Probleme, wenn es dann doch ein Elternfall ist, dann hat man wieder einen Verbrechenscharakter. Und darum ging es mir, zwar ein Signal für bestimmte Fälle zu geben, aber andererseits die Flexibilität eben beizubehalten, sodass auch in diesen Fällen gegebenenfalls bei Jugendlichen und so weiter eine Einstellung möglich bleibt.
Frau Professor Nack hatte 2 Fragen von Frau Helling-Pla.
Ich hatte, es waren fast wie 2 Unterfragen. Also einmal, was bedeutet das für Jugendliche, die von so einer Strafverfolgung betroffen sind? Und ob das Strafrecht das richtige Instrument in diesen Fällen ist? Auch wenn jetzt Jugendliche betroffen sind, dann führt es dazu, dass im Rahmen der Ermittlungen Durchsuchungen stattfinden. Das kriegen alle Nachbarn mit. Und das nimmt eine lange Zeit in Anspruch, wo es dann zum Verfahren kommt. Und gerade für Fälle, wo das um diese Sachverhalte, die wir beschrieben haben, mit einem ganz geringen Schuldvorwurf verbunden sind, bedeutet das eine hohe Belastung für die Jugendlichen. Und da sehen wir hier, dass das Strafrecht in diesem Fall nicht das geeignete Instrument ist, sondern wir brauchen deutlich, deutlich bessere Aufklärung, was sozusagen medienpädagogische Angebote angeht. Kinder und Jugendlichen muss klar sein, dass natürlich auch eine Verbreitung, ein Besitz und ein Erwerb der einschlägigen Materialien, dass das die Rechte der betroffenen Abgebildeten tangiert und dass es dann auch in solchen Fällen nicht um jugendliche Unbedarftheit geht. Aber bei einfachen Bildern, die über Messenger-Dienste erhalten wurden und es durch Voreinstellung zur Speicherung gekommen ist, da sehen wir eben nicht diesen strafrechtlich relevanten Schuldvorwurf. Und hier ist aber deutlich eine Sensibilisierung der Jugendlichen gegeben und notwendig, was sexual- und medienpädagogische Aufklärung angeht. Das muss nicht nur bei Jugendlichen passieren, sondern auch bei Lehrern, Eltern, die da völlig unbedarft sind, die nicht wissen, was ihre Kinder auf den Handys haben, aber auch für weitere Personen in der Jugendhilfe, denen das ähnlich geht, die dort mit solchen Materialien und deutlich besser umgehen müssen. Also insoweit eine deutliche Differenzierung. Es muss klar sein, dass relevantes Material, dass das Missbrauch darstellt und das muss weiter strafbar sein. Aber für Fälle von Unbedarftheit ist nicht das Strafrecht das richtige Instrument, sondern eine medienpädagogische Aufklärung, die deutlich weiter ausgerollt werden muss. Und wir hatten vorhin schon Paragraph 14 SGB 8, also der muss deutlich in den Blick genommen werden und das ein Appell an die Politik, das auch sozusagen weiter zu unterfüttern. Danke.
Dann hat Frau Dr. Schmidt die Gelegenheit zur Antwort auf Frau Bayern.
Ja, genau. Ich bin noch mal gefragt worden nach dieser grundlegenden Neuordnung des Strafrechts in Bezug auf sexualbezogene Inhalte. Also hier geht es mir tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, darum, stärker zwischen dem Wahrnehmungsschutz vor pornografischen Inhalten und eben persönlichkeitsrechtsverletzenden sexualbezogenen Inhalten zu trennen. Pornografiestrafrecht ist traditionell Wahrnehmungsschutz. Jugendliche sollen das nicht wahrnehmen oder Minderjährige. Man soll kinderpornografische Inhalte und so weiter nicht wahrnehmen, um vor Nachahmung zu schützen, um zur Befriedigung eines Bedarfs am Markt zu schützen. Das sind Gefährdungsdelikte, die sind sicher als solches sinnvoll, aber hier geht es um Schutz vor Gefährdung. Beim Schutz des Persönlichkeitsrechts dargestellter Personen geht es wirklich um eine schwerwiegende, unmittelbare Persönlichkeitsrechtsverletzung. Das ist eine andere Unrechtsqualität. Und das sollte sich systematisch ausdrücken, sollte sich in den Deliktsbeschreibungen ausdrücken und auch in den Strafrahmen, dass man die wirklich differenziert und unrechtsangemessen bestimmen kann. Und andere Deliktsbeschreibung heißt eben auch, in dem Bereich Persönlichkeitsrechtsverletzung auf den Begriff der Pornografie zu verzichten. Ja, Frau Klaus hat das ja so formuliert, ne? Pornografie deutet so auf Einvernehmlichkeit hin. Das ist auch tatsächlich so. Und im Pornografiebegriff kommt die Persönlichkeitsrechtsverletzung einfach nicht zum Ausdruck. Das ist kein Kriterium des rechtlichen Pornografiebegriffs. Hier müssen wir andere Deliktsbeschreibungen finden, zum Beispiel Darstellung von sexuellen Handlungen an und vor und so weiter Kindern oder eines sexuellen Missbrauchs von Kindern. Allerdings beschränkt sich das auch nicht auf Missbrauchsinhalte. Das können auch Nackt- und Genitalaufnahmen sein. Ja, also das ist eigentlich weiter. Geregelt werden sollte das aus meiner Sicht im Sexualstrafrecht, weil es eben nicht nur um eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild geht, sondern auch um eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Es gehört ins Sexualstrafrecht, aber eben nicht ins Pornografiestrafrecht. Und die größte Regelungslücke sehe ich hier, wie gesagt, Kinder, Jugendliche sind faktisch gut im Pornografiestrafrecht geschützt, aber die größte Regelungslücke haben wir hier im Bereich Erwachsener.
Dann hat Frau Wegner auch noch mal Gelegenheit zur Antwort auf Frau Bayram. Ja.
Vielen Dank für die Frage. Es ging darum, wie wir zur Änderung des Kinderpornografiebegriffs stehen. Wir haben das in der BAJ sowohl mit Mitgliedsverbänden auch als auch auf verschiedenen Ebenen verschiedentlich diskutiert. Und wir wissen beispielsweise, dass die Medienpädagoginnen diesen Begriff gar nicht mehr nutzen und der eigentlich auch im nicht juristischen Kontext überhaupt nicht genutzt wird und äußerst kritisch diskutiert wird. Und ich glaube, Frau Klaus hat es auch schon gesagt, man muss es sich einfach deutlich machen. Es handelt sich bei den Abbildungen um schwerste sexualisierte Gewalt gegen Kinder und eben nicht um Kinderpornografie. Weil, und ich glaube, auch das müssen wir uns deutlich machen, Pornografie ist ja per se erstmal nichts Negatives, wenn sie denn einvernehmlich und nur unter Beteiligung von Volljährigen produziert und hergestellt wird. Und davon kann man eben bei Kinderpornografie nicht sprechen, denn das ist schwerste sexueller Missbrauch an Kindern, mit welchem sie diese ihr Leben lang zu kämpfen haben. Und auch das einvernehmliche, ich benutze diesen Begriff nochmal, das einvernehmliche Sexting von Kindern und Jugendlichen ist keine Kinderpornografie, sondern das ist, und man kann es kritisch diskutieren, sind Aufnahmen, die sie vielleicht von sich selber tun, im Sinne eines Selfies und dann an Freund oder Freundin verschicken. Und hier würde ich gerne nochmal darauf eingehen, die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen sind ganz andere. Die sind digitalisiert und oft machen sie gar nicht mehr diesen Unterschied zwischen analog und digital. Und es gehört nicht bei allen, ich habe gerade noch mal geschaut, bei einem Viertel ungefähr einfach zum Entwicklungsprozess dazu, das Sexting, also das Verschicken digitaler, intimer Bilder zu nutzen. Und ich habe mich gefreut, Frau Nacke, dass Sie eben auch den Paragraph 14 noch mal angesprochen haben. Natürlich ist das, also natürlich kann das kritisch werden im Nachgang und kann Gefährdungen nach sich ziehen, weil Situationen können sich verändern, absolut. Und darum geht es ja um die Aufklärung und um das Sagen, macht es Sinn, diese Bilder wirklich zu verschicken, ja oder nein. Aber es gehört eben zur Lebenswelt dazu. Oh Mist, ich bin schon wieder zu lang. Also ganz kurz, wir sind dafür, dass der Kinderpornografie nicht der Begriff ist, der die schwerste sexualisierte Gewalt oder den sexuellen Missbrauch an Kindern richtig darstellt und dass es hierfür eine Änderung bedarf. Vielen Dank.
Gut, weitere Fragen liegen mir nicht vor. Das heißt, jeder weiß jetzt, was zu tun ist oder auch nicht. Wir werden jedenfalls sicherlich mit den vielen, vielen Argumenten und auch neuen Perspektiven, die Sie uns aufgezeigt haben, nochmal in die Beratungen gehen und das mitnehmen, um die Vorlage weiter noch zu verbessern, sicherlich.
Mal schauen, ob das gelingt. Ich habe hier jedenfalls viel Übereinstimmung auch wahrgenommen, auch im Sinne einer Zustimmung zum Grundanliegen des Gesetzesentwurfs. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre vielen, vielen Hinweise und die guten Beratungen. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause.